Ja, schönen guten Tag. Kennt ihr eigentlich diese Begrüßung, die man, warum auch immer, so zueinander sagt, auch schon über Jahrzehnte, immer in Verbindung mit so alten Handwerksberufen? Ich weiß nicht, wie das kam. Das wahrscheinlich üblichste ist, hallo alter Freund und Kupferstecher, wo natürlich kein Arsch weiß, was überhaupt ein Kupferstecher ist und was der macht, was das soll. Das gibt es aber auch noch in spezialisierteren Formen, nämlich hallo lieber Freund und Büchsenschmied. Warum auch immer das jetzt so zur Hallo, wie geht's Formel geworden ist. Und dann geht es so in die, ins moderne Leben. Na, alter Parkettverleger.
Ach, das gibt's auch.
Hab ich auch
denkst
schon
du
mal
dir
das
gerade aus?
Nee, das gibt's, habe ich schon mal gehört. Und dann so ganz so unter Freunden, recht salopp möchte ich sagen. Na, Peter, altes Saufloch, was machst du?
Gibt's auch, alter Internetmann von der Telekom, der das Internet bei dir zu Hause anknipsen muss an diesem einen Kasten, den man selber nicht öffnen kann?
Ja.
So was? Ja, also moderne immer, Berufe halt. Na,
den
ne?
man einmal aufmacht, weil man denkt, da sind die Sicherungen.
Genau.
Und dann stellt man fest, nee, da ist irgendwas, was ich gar nicht kenne. Wo ist denn eigentlich der Sicherungskasten?
Ja.
Und wie viel hängt da dran? Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, ist dann, warum ist der Fernseher aus? Ja, das war der Kasten.
Wie würdest du Schmitty begrüßen? Welche Berufsbezeichnung?
Na, alter.
Arschloch.
Alles Arschloch. Ist das ein Beruf mittlerweile?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nämlich, ich wollte nur mal wissen, ob man jetzt bei so Handwerksberufen, das muss immer so, damit es schön klingt, muss es immer so zweiteilig sein. Also alter Tischler wäre jetzt blöd, aber zu sagen alter Holztischler.
Ja.
Das klingt schon wieder so schwungvoll.
Ja, das klingt
ne?
gut, ja.
Aber darf man das dann auch so, egal welchen Beruf man eigentlich ausführt,
ja,
das
ja.
sagt man ja einfach.
Ja, wie kennst du noch einen Büchsenschmied? Ich glaube, es geht darum, dass man so mittelalterliche Berufe, die ausgestorben sind, offenbar gibt es eine Szene, in der das kultig ist.
Ach.
Und es hat sich dann so über die ganze, irgendwie so weitergetragen und wie Menschen so sind, die quatschen immer alles nach. Und irgendwann denkt man nicht mehr drüber nach.
Mit Akzent klingt's aber selbstverständlicher. No, Schmiddi, alle Fliesenleger. Macht gar keinen Sinn. Ist auch kein alter, hergebrachter mittelalterlicher Beruf, aber es klingt ja. selbstverständlich, ne?
Alles ohne Echse nehme ich.
Ja. Ja. Was ich mal wissen wollte, machen die Winterschlaf? Sind die dann in so einer Starre, dass man so gar nichts mehr davon hat? Weil man hat ja jetzt schon außer
Nein,
dem
ist so klar,
Betrachten von
ja.
exotischen Getieren.
Es ist so, wenn die so in ihre Starre gehen im Winter, dann kann Schmidt die ganzen Terrarien mal durchputzen. Weil die sind dann so hart gefroren durch so ihren Kreislauf, dann legt er die so kurz ins Regal oder als Türstopper so lang und dann kann er einmal so durch die Terrarien
aber
so frisch durchbohnern.
Verstehe. Ja. Wollt ihr noch die Technik-Ecke machen? Dann haben wir es hinter
Hast du
uns.
Denn was Neues, Schmitty?
Nee.
Nach deinem Flop-Besuch auf
wann
der
hat
IFA? Haben sich die Leute zurecht beschwert, muss ich sagen.
Jakob, wann hatte ich denn zuletzt was Neues? Überleg mal, wann hatte ich seit Beginn dieser Rubrik?
Also Hörer, die uns seit Folge 1 begleiten, wissen. Hörer,
oh, Alter, ich hab ein
Da kommen wir gleich zu. Aber die wissen, dass du schon einen Geschirrspüler für 3000 Mark hast.
Ach,
mit
Quatsch,
so
das stimmt überhaupt
nicht.
Ja, das sind die ganzen Schildkröten.
Du hast
da
so
Winterschlaf drin.
So ein Laser-Mount für 10.000 Mark, weil der Fernseher irgendwie rauskommt. Und jetzt hast du, und deswegen herzlich willkommen zur Technik-Ecke. Farb das Eis, Schmitty!
Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke, hier ist für jeden was dabei.
Schmitty, die Zukunft des Saugens hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Was kannst du uns darüber berichten?
Scheiße.
Hat er sich selber jetzt reingeritten?
Ja, ich war es einfach, also wenn man eine Katze hat, ne, dann oder zwei, dann gibt's halt ganz oft so Katzenstreu auf dem Boden.
Ja.
Ganz überall Katzenstreu, immer.
Kennst du das Problem, Klaas?
Ich habe ja keine Katzen, wir hatten früher immer Katzen.
Ja.
Die sind aber immer rausgegangen zum Scheißen. Deswegen, also wir hatten keine, weil ich es nämlich sehr unhygienisch finde, Katzentoiletten.
Das ist aber nicht wahr. Also wenn man das einigermaßen, es gibt so Bio-Katzenstreu, das kann man direkt in die Kloschüssel tun, das baut sich organisch ab. Und deswegen.
Das heißt, die machen ins Klo.
Na, in ihre Kloschüssel.
Nein, jetzt
du,
nicht
ne?
wie bei Verrückter Mary oder was. In welchem Film sitzt die Katze auf dem Klo und wird von Ben Stiller gestört?
Das Egal. Weiß ich, aber ich sehe es vor Augen, ja.
Nee, die haben keine Daumen, Klaas. Deswegen gehen die nicht aufs Klo.
Wie sagen die denn, dass die top drauf sind?
Die sind top drauf, wenn sie mir nicht vors Bett kotzen.
Okay, aber jetzt hast du diese Haare da, oder was?
Ja, die Haare und dann habe ich da den Krümel überall. Und dann musst du immer mit dem normalen Staubsauger. der jetzt nicht in der Technik-Ecke Platz hätte,
ja,
müsste man das Kabel an und dann geht man in den nächsten Raum, muss Kabel da wieder umstecken, muss da rumfahren und so. Und jetzt habe ich dann irgendwie ein Schnäppchen gemacht in einem Elektronikfachmarkt in der Nähe. Und da haben jetzt habe ich so ein es sieht aus wie so ein Raumschiff.
Das müssen wir piepen, Schmitty. Von welcher Firma der ist. Das muss er piepen, hallo.
Okay. Wir wollen nicht, dass du das umsonst
kriegst. Ja.
Ich krieg das nicht umsonst.
Nee, aber jetzt auch,
jetzt auch nicht in der Folge.
Dass die dir vielleicht dann das Geld zurückerstatten wollen.
Ja,
wir auch
das
nicht.
Wollen wir nicht.
Der Kram ist zu teuer, als dass die das umsonst schicken. Wir kriegen immer nur Gin. Den ganzen Tag.
Warum so, denken eigentlich, darf ich mal ganz kurz ohne eine explizite
Aber ich will
Marke,
es jetzt noch hören, was er damit macht mit dem Sauger. Was daran
was
gut
macht er wohl
er hat
mit
noch
dem
nicht
Sauger?
Gesagt, klar, er hat du noch hast, nicht gesagt, was daran neu ist.
Du hast letzte Folge gesagt, dass du dich auch, ich weiß nicht, ob du es in der Folge gesagt hast oder danach, dass du dich auch mal jetzt ab und zu dir vornimmst, dich wirklich für mich zu interessieren.
Nee, Moment, wir haben gesagt, wir machen eine neue Rubrik, die heißt Interesse an
die
Schmidt.
Die hat noch nicht angefangen.
Wir sind gerade in deiner Rubrik, da darf mir ganz offiziell alles völlig egal sein, was du sagst. Wenn wir in die Rubrik kommen, Interesse an Thomas Schmidt, dann muss ich aufpassen, dass ich auch Interesse an dir habe und auch also vorher entwickle und es dann abschieße, das Interesse in dieser Rubrik. Und das ist ganz wichtig, wenn wir was Privates, das ist hier vielleicht für uns ganz wichtig, in Vorbereitung auf diese Rubrik, die muss ja jetzt nicht direkt jetzt sein, weil es ist nicht einfach für uns. Da müssen wir uns auch ein bisschen hineindenken vorher.
Ja.
Wir dürfen nicht wie zwei Hyänen lauern.
Ja, das wird uns auch oft vorgeworfen.
Auf private Details von Schmidt, weil manchmal hat er so einen Moment, da lässt er was raus und so. Und dann haben wir wie so ein altes, verdörrtes Stück Fleisch praktisch, an dem wir uns abbeißen können dann wieder. Aber das gibt er uns natürlich extrem ungern. Das heißt, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass wir nicht wirken wie zwei lauernde Hyänen auf jede private Information. Wir müssen ihn irgendwie so ein bisschen
Ich glaube, wir müssen so verteilte Rollen, dass einer ist Matze Hirscher und der andere ist Markus Lanz. Und so lassen wir ihn so ein bisschen mal erzählen und sind da interessiert. Aber nee, das machen wir dann.
Ich will sein wie Scar.
Wie Scar, wer ist denn das?
Das ist dieser böse Löwe aus König der Löwen.
Ach so, und der ist auch immer interessiert an.
Ja, der weiß auch schon, wie er manipulativ vorgeht. Also,
ach, das ist der ganz böse, den Schwarzen mit der schwarzen Mähne.
Genau, oder? Und der bereitet das ein bisschen vor, der schürt so ein bisschen Misstrauen gegenüber den Leuten gegenseitig und so.
So wie Littlefinger bei Game of... Nee, wie heißt er nicht Littlefinger? Der heißt er mit der Glatze.
Ja, der Eunuch.
Ah, der Eunuch. Ja. Aber meinst du, die haben immer in Anwesenheit des vermeintlichen Opfers schon den ganzen Plan ausgeplaudert, wie ihr es jetzt gerade gemacht
habt? Da merkt man, dass wir noch üben.
Wir machen das halt im Prinzip wie das mexikanische Drogenkartell. Wenn derjenige danach sowieso mit Duct Tape an den Plastikstuhl gebunden wird, ist es ja auch egal, was der vorher gehört hat.
Was ist jetzt an deinem Sauger neu?
Also neu ist da jetzt nichts, der saugt halt, ne? Aber halt
und ist
kabellos.
Sehr teuer. Kabellos.
Nee, ich habe ein Schnäppchen gemacht, wirklich. Ja. Und der sieht aus wie so ein Laserschwert von den Geissens. So, irgendwie so eine Neuronenkanone. Und der macht auch irgendwie so fährt der quasi hoch. Also wie so, du fühlst dich richtig Future. Und dann kannst du alle Krümel wegsaugen, ohne dass du mit dem Kabel hier rumhantieren musst. Und dann hängst du ihn, und das war das Erwachsenste, was ich je getan habe, an eine Wandhalterung in der Kammer, wird er so eingehangen und lädst da wieder auf.
Und würdest du sagen, dieses Kabel, also welchen Leidensdruck hat das alte Kabel so bei dir ausgelöst? Wenn du das nochmal beschreibst, also wie dich dieses Kabel wirklich im Leben auch massivst belastet hat, das würde ich gerne nochmal so eine kleine Reise geben mit dir.
Das hat sich zum Beispiel immer unter meinen Küchentisch, hatte sich das Kabel unter das Bein vom Küchentisch eingeklemmt. Und dann wollte man gerade zu den Krümeln gehen.
Ja.
Und dann hing man so fest.
Ah, ja.
Dann musste man wieder zurücklaufen und da das Kabel lösen. Das war teilweise nur mit großer Kraftanstrengung zu tun.
Ja, ist mehr das bei dir zu Hause wie bei den Jetsons?
Wie meinst du?
Ja, also.
Was ist das? Kenne ich nicht.
Die Jetsons, nie so eine Comicserie aus, von wann ist die? Von aus den
70ern. Ach ja, jetzt, die Flintstones oder? In modern.
Ja, so wie sie sich die Zukunft vorgestellt hat. Die hatten alle geilen Sachen. Und mittlerweile, ich meine, ich war ja schon mal bei Schmidt zu Hause und wie gesagt, der Geruch wird mir nie wieder aus der Nase gehen, aber trotzdem immer mit allem, was er so erzählt, habe ich immer wieder. Ja.
Ich habe überall Duftbäumchen jetzt aufgehangen. Du kannst jetzt wieder kommen.
Oh Gott,
ganz viele.
Das machen sie dann, ne? Hängen dann überall da ganz beflissen Duftbäume. Wenn man einfach denkt, meine Güte, mach's doch wie jeder Mensch. Einfach mal ein Fenster auf zwischendurch, das reicht doch. Und mal duschen und den Scheiß mal rausräumen. Aber die entwickeln dann so Techniken, ne? wie zum Beispiel überall Duftbäumchen aufhängen, damit die Nachbarn nichts mitkriegen. Man denkt, das ist im Prinzip viel aufwendiger, als wenn du einfach ein einigermaßen normales Leben führen würdest, ohne die Viecher und deinen ganzen Scheiß, den du da sammelst. Und das wär's doch.
Das krass, denkt,
es ist ja nicht Faulheit. Es kann ja nicht Faulheit sein.
Es ist so krass, während du redest, ne, hast du so eine zweite Phase erreicht, wo du dir selber den Scheiß glaubst, den du dir erzählst. Und jetzt fügst du den ganzen wirklich so plastische Sachen dazu, wo man so sagt, so, als hättest du wirklich eine Woche bei mir gecampt und hättest das alles gesehen. Du glaubst dir den Kack selbst, wenn du das so weitermachst.
Ja.
Ich habe vor kurzem so einen Zeitungsartikel zugeschickt bekommen, da wurde ich als Tier- und Technikfreak bezeichnet.
Ja, und weißt du, was deine Bezeichnung war?
Ja.
Du bist Kaffeeliebhaber. Nee, Kaffeetrinker. Du, deine einzige Einordnung als Mensch auf dieser Welt war der Kaffeetrinker. Da bist du als Tier- und Technik-Fan, muss ich sagen, ganz schön facettenreich davongekommen.
Stimmt.
Ja, und er ist einfach nur Kaffeetrinker.
Ich bin einer von 10 Kaffeetrinkern auf der ganzen Welt. Und Terra X hat mich schon angefragt. Die wollen alles wissen über dieses Wundergetränk.
Können wir jetzt mal über diese Plörre da reden, die da heute
bist. Welche?
Klaas, bitte. Heute ist mal Lund dran.
Ja, also. Wir haben gerade eben, eigentlich war alles fertig, wir haben uns hierher gesetzt und so hat er gesagt, halt, Moment, kann jeder sich eine Tasse holen? Dabei haben wir ein Problem festgestellt übrigens in dieser Firma. Das kannst du vielleicht ganz kurz erläutern.
Ja.
Jakob, wir haben ein Problem, bevor wir zum eigentlichen Kaffee-Ding kommen, reden wir kurz über die Tassen. Was ist das Problem mit unseren Tassen?
Also wir haben hier in dieser coolen Medienfirma ein umgekehrtes Problem zu anderen Firmen. In anderen Firmen so, da gibt es ganz viele normale, einfarbige Tassen und dann gibt es so zwei Mitarbeiter, die so ein bisschen kultig drauf sind und die haben dann so Kulttassen. So süße, witzige Tassen, da steht dann mal so Stopp oder Ich Chef, du nix drauf oder so ein paar süße Katzenaufdrucke. Und wir haben dieses Problem in umgedreht. Wir haben ausschließlich kultige Kulttassen. Wir haben eine Weihnachtsmarkttasse, dann gibt's eine Tasse, da kommt so eine Nase raus. Aus der nächsten Tasse ist ein Hamster. Du hast da deine coole CIA-Tasse so, ne?
Das ist nicht, das ist die Commander-in-Chief, the Oval Office, also praktisch so eine Präsidententasse habe ich.
Ja, eine kultige Präsidententasse. Dann unser Technikmaus Konstantin hatte auch eine Katzentasse, ne? Und ich habe richtig lang gesucht, bis ich einmal eine weiße IKEA-Tasse gefunden
habe. Wo hast du denn die Helmut Kohl-Gedächtnistasse, so, die ich dir geschenkt habe?
Schmidti, die steht und hat einen Ehrenplatz auf meinem Schreibtisch. Was steht da drauf? Danke, Helmut. Mit Helmut Kohl drauf. Dann haben wir, und da sind wir zu Recht stolz drauf, noch zwei Original TV-Total-Tassen.
Ja.
Auch richtig kultig.
Ja.
Aber ich wollte einfach eine unkultige Tasse für diesen köstlichen Kaffee, der hier vor uns steht.
Können wir mal das Ärgernis ansprechen, warum hier bei diesen ganzen Kulttassen keine Baywatch Berlin-Tasse gibt? Und
ja,
da muss man offen sagen, wir sind zu faul, um so eine scheiß Tasse bedrucken zu lassen.
Ja,
so blöd. Wir können doch jetzt hier zu dritt sitzen, jeder hat eine Baywatch Berlin-Tasse vor sich.
Stimmt.
Wäre das so schlimm, Klaas?
Das wäre kultig.
Du guckst schon wieder so angeekelt, als wäre hier der Sellout wäre hier am Start. Ne?
Hast du dich da wieder in irgendeine Fantasiewelt da hineingeflüchtet in deiner Wohnung? Jetzt bist du ganz wütend rausgekommen und ich bin jetzt hier dein Zielobjekt geworden wieder. Habe ich irgendwas gesagt? Ja, okay, dann kriegst du jetzt eine Baywatch Berlin-Tasse, aber fahr mich nie wieder so an.
Können wir uns einfach vertragen?
Ja, was ist jetzt hier mit dem Kaffee?
Achso, mit der Plörre. Nee, wir vertragen uns doch nicht.
Nee. Also, es ist so, Jakob hat dann gesagt, er muss jetzt unbedingt hier noch einen, er hat dann so, wer möchte noch einen Kaffee? Und wenn man schon weiß, er bietet jetzt hier so reihum hier, wie mit der Gießkanne schenkt er den Kaffee aus, da muss ja irgendwas sein. Er hat sich irgendwas hier, weiß ich auch nicht.
Nee, jetzt muss man erstmal erklären. Ich habe zum Geburtstag von meinen echten Freunden, Joko Winterscheid und Michael Beisenherz, eine Kaffeemaschine fürs Büro geschenkt bekommen, die direkt den Kaffee fließen lässt in eine darunter aufgebahrte Thermoskanne, damit man den ganzen Tag mit sehr gutem Kaffee versorgt ist und nicht mit mittelgutem Kaffee, wie alle sie hier an der Maschine zapfen
ist
können.
Ist das Wort aufbahren nicht eigentlich Leichen vorbehalten?
Ja, oder dieser Thermoskanne. Wird da richtig aufgebahrt, feierlich, dann
hat der Thermoskanne so ein kleines Blümchen in den Händen.
Ja, da kommt sie an so einen Kontakt und dann läuft das braune Gold. Und ich meine nicht Kot, sondern Kaffee in diese Thermoskanne. Und das habe ich gezapft. Und das ist dieselbe Kaffeemaschine, die auch unser Spezialkaffeeladen hier unten an der Ecke hat. Mit dem dortigen Kaffee, der, glaube ich, so gefühlt 3.000 Euro kostet, aber in Wirklichkeit 15.
Ich hasse diese ganzen Kaffeewichser, die daraus auch noch ein Geschäft machen.
Das ist eine Tasse, die ihr jetzt trinkt. Die würde bestimmt dort 4 Euro kosten. Mhm. Und jetzt probiert den mal. Probiert den jetzt mal.
Ich habe den gerade schon probiert.
Jetzt probiert noch.
Ist die Maschine von habe ich mich gefragt. Mm-mm.
Ich probiere jetzt mal. Das ist ein ganz fruchtiger
Vielen
Kaffee.
Dank.
Und ich sag euch, wonach der schmecken soll. Nämlich süßer Kirsche, Mango und noch irgendwas.
Seit wann soll denn ein Kaffee nach süßer Kirsche und Mango schmecken? Das ist einfach scheiße. Und soll ich dir nochmal was
du
sagen?
Du mit deinem Mitropa-Gaumen, ja? Also dein ganzer Gaumen ist so durchgeätzt von diesen ganzen Convenient-Kaffee, von diesen Pulvern.
Gestern,
du bist gar nicht mehr in der Lage, was zu schmecken.
Gestern musste ich, weil ich wollte mittags essen gehen. Und ich hatte unseren Freund Basti Grage, den hatte ich schon breit gequatscht, dass der mit mir hier zum Pizzaladen auf der Ecke geht, wo man normalerweise immer nachts um 30 besoffen was holt.
Ne? Könnt ihr doch machen.
Die Schnauze verbrennt. Und dann habe ich den schon so willfährig, hatte ich den schon geredet, sturmreif gequatscht. Der wäre mit mir also dahin gekommen. Und dann hieß es, ja, nee, Jakob will auch noch irgendwie essen. Dann rief der noch an und so. Und dann, wie es immer so ist, ne, wenn Jakob dazu stößt, dann wird alles so gemacht, wie Jakob es will. Das ist ja, das hat er mir übrigens auch noch erzählt, dass das früher noch wohl viel schlimmer gewesen sei, weil ihr kennt euch ja schon.
Ja,
dann,
ja, seit über 10 Jahren.
Ja. Und dann
15 Jahre.
Ja, das würde ich gleich nochmal, was also früher noch schlimmer war, kann ich gleich nochmal ein bisschen ausbreiten. Auf jeden Fall hieß es dann, nee, Jakob will auch mit, also müssen jetzt alle Leute alles anders machen. Alle Pläne kann man sich an den Hut stecken, weil Jakob möchte 500 Meter weiter. Man musste richtig einen Marsch machen in der Mittagspause in so ein besonderes Restaurant, weil ihm das da so gut schmeckt.
Ja.
Ja, und dann konnte ich mir natürlich meine Pizza, auf die ich mich echt gefreut habe, konnte ich mir abschminken und dann musste ich da irgendwelche selbstgemachten Nudeln mit der, was war da drin?
Die Hörerschaft, die Hörerinnenschaft, die teilt sich gerade und ist mir völlig bewusst. In Leute, die so denken wie ihr, und in Leute, die so denken wie ich. Liebe HörerInnen, ihr müsst euch bitte vorstellen, dass Klaas am liebsten zum Mittag eine Pizza isst. Der Boden ist wie so ein bisschen dickeres Pappe von so einem Umzugskarton. Dann kommt da so ein Käse aus dem Labor. Dann so ungefähr drei Stück Butter und so ein Klecks Ketchup. Das wird so zermatzt und heiß gemacht. Und da sagt Klaas dann, oh herrlich, diese Pizza, die ist so lecker. Die ist so lecker. Und dann muss das noch ganz schnell gehen, die zu essen, nämlich unter 10 Minuten. Und dann muss es 5 Minuten dahin gehen. Das ist für Klaas eine erholsame Mittagspause. Ich hingegen möchte gerne eine kleine Auszeit vom grauen Büro leben und möchte mich fühlen wie in Bella Italia und möchte zum schönen Italiener gehen, die da handgemachte Nudeln machen. Bisschen Parmesan drauf, bisschen Speck angebrannt, bisschen schöne Füllung. Das alles selbst gemacht.
Das Problem ist ja nicht nur
ein
das,
Glas sondern, Vino dazu.
Sondern das Problem ist ja auch, alle anderen Leute, die in diesem Restaurant sitzen, die sehen das ja genauso wie Lund. Das
Eben.
Heißt, man ist eingekreist von diesen Arschlöchern. Wie Lund. Und überall, und dann kommt das irgendwie, und ich habe dann irgendwie gesagt, weil normalerweise in der Mittagspause sagt man, heute bezahlst du, heute ich und so, ne? Und alle anderen bezahlen dann immer, wenn ich hier irgendeinen zur Currywurstbude ziehe, dann bezahlen die 68 Euro habe ich bezahlt für ein Mittagessen. Da gab's eine Cola, dann dieser Mist, dem einem hier, dieses, wenn die, kennst das, wenn du in so Läden Fanta bestellst? Und dann kommt so ein heroinabhängiger Spanier, der seit 5 Jahren hier rumhängt irgendwie in Berlin und nichts zu tun hat und jetzt nicht mehr nach Hause kann wegen Corona.
Ein Kellner.
Und dann knallt er einem so ein Oran-Soda hin, als hätte man das bestellt. Die nicht mal die Höflichkeit haben, zu sagen, nee, wir haben hier keine Fanta, wir haben nur Oran-Soda. Ich will darüber informiert werden. Sondern die kommen hin, die gucken einen nicht mal an. Manchmal werfen sie es und man muss es mit Glück noch fangen. So eine Dose Oran-Soda gesagt, ja, Fanta gibt's hier nicht, tut mir leid. Und wir haben übrigens auch nur Fritz-Cola. Wo ich immer denke, wenn ich Fritz-Cola will, dann bestelle ich Fritz-Cola. Aber es hat mit Cola nichts zu tun. Es heißt nur ungefähr so ähnlich. Aber es ist ein komplett anderes Getränk.
Liebe Zuhörerin, Schmitti nickt ekstatisch zur Bestätigung. Also nicht, dass hier irgendwie der Eindruck entsteht, dass du der Sache neutral gegenüberstehst,
also. Schmitti. Nummer 1. Ja, es ist richtig. Klaas ist ich bin ein einfacher Esser. Er ist ein noch einfacherer Esser. Es muss schnell gehen, es muss pragmatisch sein, es gibt was auf die Hand und er muss dabei in sein Handy gucken können, während er isst.
Klaas ist Typ Tankstelle.
Und dann läuft er immer, das Geile ist, Klaas läuft immer so ab 13 Uhr durch die Büros streift er, hühnert er. Sorry.
Ja, er hühnert durch die Büros, ja.
Und sucht Verbündete.
Ja.
Sucht den einen, also er probiert es immer als erstes bei mir.
Ja.
Und wenn das nicht klappt, dann muss er halt leider da zu den Feinschmeckern gehen in seiner Welt. Und dann muss er da jemanden finden, der zu dieser Kackpizza da läuft. So. Und dann kommst du und fährst ihm in die Parade, obwohl er Basti Grage fast schon auf halbem Weg dahin geplappert hat. Nummer 2. Jakob Lund. Der ist figuriert als der große Feinschmecker, der er auch ist mit seinem, nach was schmeckt der Kaffee?
Wilde
Kirsche. Egal. Also. So, dass der Mann irgendwie hier so einen auf Welt gewandt und wie eine wandelnde GQ ist, ne? Und irgendwie so den Michelin-Guide noch intus hat. Aber du lässt dich nach Strich und Faden verarschen. Ich wurde mit noch niemandem so oft verarscht wie mit dir, wenn es um Kulinarik geht, um was zu trinken geht. Du denkst immer, wenn was teuer ist, ist es super. Und dann kommt man irgendwo hin und kriegt so eine scheiß kleine Portion. Es ist alles irgendwie kacke, völlig überteuert. Du bezahlst für ein scheiß Wasser 5 €. Na. Das sind immer die Sachen, wo du ans hinschleppst. Das in der Mittagspause. Du hast kein Gefühl, wann Zeit ist für Bella Italia und wann halt irgendwie nachgeladen werden muss.
Nachgeladen. Also das Schöne an meinem Lieblingsitaliener ist auch, dass man genau die Stunde braucht, die Mittagspause hergibt. Man muss es schaffen, nur so viele Wein zu trinken, dass es nicht auffällt. Das ist auch eine Technik, die ich beherrsche.
Also es gibt zwei Dinge, die ich aber trotzdem schätze an dem Essens... Ökosystem.
Übrigens, als da 2 Burratas kamen am Tisch, ne, und ich dachte, wir teilen die durch 3, hat Klaas eine ganz alleine gefressen. So gut, so schlecht hat's ihm geschmeckt.
Er hat sie auch bezahlt.
Ja.
Also was ich nur mal sagen will, jetzt unabhängig vom Essen. Dieses Ökosystem Kreuzberg, in dem wir immer essen gehen. Das heißt, wir werden hier so, aus dem Büro kommst du raus und bist dann schon mitten in Kreuzberg, ne?
Ja.
Und es gibt da ja noch so ein, also das ist ja auch an sich ein Erlebnis. Überhaupt. Also
sehen wir nur gar nicht mehr, ne?
Ich sehe das schon. Also in meiner jetzigen Lebensphase denke ich manchmal, wenn ich da so die Straße runterlaufe, wirklich einfach nur auf dem Weg zum Mittagessen und wieder zurück, denke ich manchmal, näher kommst du nicht mehr an eine Party, mein Freund.
Einfach mittags.
So, ja, mittags, egal wann. Einfach an diesen ganzen coolen Leuten vorbeizulaufen, das ist für mich der nächste Kontakt, das ist für mich die letzte Brücke Richtung Party. Einfach nur an denen vorbei. Ich sehe die so, wie die so rumhängen und irgendwie im Blödsinn reden und denke, naja, so ist wie eine Party eigentlich hier. Und mehr Kontakt habe ich dazu nicht. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was Leute hier in Kreuzberg gerne machen? Als wir nämlich letztens essen waren, saßen wir so an der Straße. Ne? Da steht da, das ist Bella Italia ist ja praktisch auf dem Radweg. Ne?
Ja.
Muss man dann auch.
Nee, das war beim Asiaten, ne? Bei dem, ne, wo uns mit Vergnügen noch erwischt hat, dass wir da waren.
Ja, genau. Die haben dann noch Fotos gemacht. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, da laufen viele Leute an einem vorbei. Manche telefonieren, manche reden trotzdem so vor sich her, ohne Handy in der Hand. Und ganz viele haben, und das kenne ich nur aus Kreuzberg, haben das Feuerzeug schon in der Hand. Ist dir das mal aufgefallen, dass Leute, die so viel rauchen und das so lecker finden, dass es für die unpraktisch wäre, immer zwischendurch das Feuerzeug wieder so ganz in die Hosentasche reinzustecken, sondern die haben das immer griffbereit und benutzbereit in der Hand. Und da muss man darauf achten, hier in Kreuzberg haben ganz viele Leute das Feuerzeug in der Hand, weil sie es sowieso gleich wieder brauchen für die nächste Fluppe.
Stimmt. Gestern stand ich auch an der Straße rum und dann kamen ein Paar und die hatten Kleider an, komplett aus Plastiktüten.
Ja.
Und da dachte ich, Alter, Berlin, wie tief wird's noch, ne? Und dann sind die aber beim Sat.1 Frühstücksfernsehen ins Studio gegangen. Da machen die da wieder so einen Green Week-Test und so. Und dann habe ich gedacht, naja gut, es ist nicht Berlin, was kaputt ist.
Das ist gestern, ich bin gestern, das war sehr witzig übrigens, da sind wir in den Aufzug gestiegen, Joko und ich, in dem Fernsehstudio. Und da kommen uns welche entgegen. Und einer von denen war so komplett angezogen in so Lidl-Tüten. War der das?
Ja.
Und hinten stand drauf, dann geh doch zu Netto, ne? Also es war so, der war so komplett gewandelt und die kamen da aus, kamen da aus der Redaktion, ja, vom Frühstückszentrum oder irgendwo.
Aber
da.
Waren das Leute von Sat.1 selber, die das getestet haben oder Leute, die das vertreiben?
Das waren offenbar vor der Kamera Leute, wie auch immer geartet.
Ja.
Und dann stiegen diese so aus dem Aufzug aus, die zwei, und Joko und ich in den Aufzug ein. Und dann ging so die Tür wieder zu und dann waren Joko und ich alleine und dann guckte mich an und sagt, es ist schön, dass ich dich kennengelernt habe. Hat sich in dem Moment, es hat keine Sekunde gedauert, dass ihm dieser Typ mit diesem Plastiktüten entgegenkam. Und Joko war sofort klar, wenn auch nur 2, 3 Dinge anders gelaufen wären, wäre er der Typ in der Lidl-Jacke.
Wobei man ja auch sagen muss, es ist ja ein bisschen verkehrte Welt. Ihr steigt in den Aufzug, seid ihr die in den Aufzug steigen mit so Lidl-Tüten und zu irgendeinem Scheißdreh fahren. In dem Fall war es ja mal andersrum.
Aber es ist schon auch ein erhabenes Gefühl, wenn Joko und Klaas noch das Gefühl haben, da gibt's noch 2, die sich noch mehr zum Blöde machen. Also das ist für uns auch ein seltenes Erlebnis, dass man merkt, oh, denen geht's ja noch schlechter.
Das finde ich immer spannend, sich zu überlegen, was wäre passiert, wenn man so 1, 2 Abzweigungen anders genommen hätte. Wie du sagst so, also wenn du und Joko nicht aufeinander getroffen wärt,
ja,
was wäre dann?
Ist das eine Frage an den Prominenten?
Oh, Das war jetzt ein sehr tantiges O.
Das wird nicht rausgeschnitten.
Nein, da kam richtig der Guido Maria Kretschmer. Man hat gerade in dem Mund, jetzt könnt ihr nicht sehen.
Kretschmer gefrühstückt.
Nee, jetzt warte, jetzt gerade war es so, also für alle ZuhörerInnen zu Hause, alle, es war so, auf einmal war hier so ein Gefühl wie bei Man in Black. Man dachte, was ist denn jetzt mit seinem Kopf los? Und dann hatte er irgendwie so eine Art Kiefersperre. Und dann sah man, dass irgendwas in dem Mund drin ist. Und dann hat man gesehen, zwei Hände, die von innen den Mund so angefasst haben. Und dann hat sich so ein kleines Köpfchen aus dem Mund von Thomas rausgestreckt. Und bei genauerem Hinsehen, in ungefähr der Größe eines Playmobil-Männchens, sah man Guido Maria Kretschmer, der einfach ein ausgestoßen hat und dann sofort wieder in die Mundhöhle zurückgekrabbelt ist, wo er wohl offensichtlich seine Behausung hat. Jetzt geht alles normal weiter, als wäre nichts gewesen. Bin ich verrückt? Das können wir doch nicht einfach ignorieren.
Kann man zum Doktor gehen und sagen, ich habe einen Kretschmer im Maul?
Können wir es noch einmal hören, das Geräusch?
Oh, nee, das kriege ich so nicht mehr produziert.
Nee, ich will es noch mal aus der
Retorte. Willst du noch mal sehen?
Nee, ich will es noch einmal sehen.
Du musst das machen wie bei Schnecken. Man muss singen, dann kommen die raus.
Oder kann ich hier so wie bei TV Total so einen Nippel drücken?
Fragen an den Prominenten.
Das war deine Frage, Schmidti. Ich gebe das Wort ab an dich.
Klar, sie. Ja. Ich mach's kurz.
Mal, wie nachdenklich er da einen Schluck von dem herrlichen Kaffee trinkt.
Ja, stimmt. Ja.
Ganz nachdenklich. Als ob er hier irgendwie bei Anne Will sitzt.
Trinke ich auch mal Kaffee, wenn ich bei Anne Will bin. Kennt man ja. Muss ich mal sagen, Moment, Herr Bosbach, ich antworte gleich. Kann ich mal kurz den Cappuccino bekommen?
So würde ich es machen.
Ich habe schon zwei Fragen. Frage Nummer eins. Wie schmeckt dir der Kaffee von
Ich habe wirklich das Gefühl,
ist das besser als unser Maschinenkaffee hier aus dem Büro?
Auf gar keinen Fall.
Nee, ne?
Auf gar keinen Fall. Ich bin ja eher so, wie soll man sagen, ein Sparrister.
Ja.
Ich gebe ja nicht so viel Geld gerne aus für Kaffee, weil ich immer das Gefühl habe, so eine normale Baustellen-Kaffeemaschine, die reicht ja wohl. Und mir schmeckt das auch ganz gut. Ich habe früher mal in meiner Friseursbildung, habe ich ja begonnen in einem Laden namens Mirolina. Und der war deswegen, weil der war so Fan von dem Maler Miro, also Udo, der Chef. Und aber er wollte es, das war ihm zu hart. Das Wort Miro kommt ja praktisch, also ist ja sehr brachial, nur zu vergleichen mit Worten wie, weiß ich nicht,
Terminator
oder Rammstein oder so. Ne? Ja. Also ein sehr hartes Wort, Miro. Und dann hat er gesagt, was machen wir nun mit diesem sperrigen Kastenwort? Ich nenne es Mirolina. Und der hatte sowieso mit so bestimmten Begrifflichkeiten, da musste er, zum Beispiel, man durfte auch nicht sagen in dem Laden, dass man jetzt den Müll rausbringt. Ich musste immer sagen, wenn ich zur Tür rausging, selbst wenn ich nur auf den Hof ging, musste ich immer sagen, was ich mache. Ne? Das wollte der wissen. Und dann war er bei einer Kundin am Kopf gearbeitet. Und dann musste ich zu ihm hingehen. Und dann hat er immer so scherzhaft gesagt, Herr Doktor, was gibt es? Und dann stand ich da so und es war immer derselbe Witz. Die Kunden fanden es herrlich, erfrischend, lustig. Ich habe es 400 Mal am Tag gehört und dachte, ja, Herr Doktor, wahnsinnig, wahnsinnig komisch. Und dann hat er gesagt, wo geht's hin? Und dann habe ich gesagt, ich bringe mal die Geschenke raus. Ich musste Geschenke sagen, statt Müll, weil das klingt für die Kunden besser, weil die wollen da ja sitzen und wollen nicht immer so ein böses Wort wie Müll.
Ah, ja.
Genau.
Ja.
Und da musste ich dann manchmal los, weil ich habe natürlich jede Gelegenheit genutzt, diesen Laden zu verlassen. Und das Schönste war, wenn ich was besorgen musste. Das habe ich geliebt. Dann musste ich zum Beispiel Kaffee kaufen für die Kunden und für den ganzen Laden. Und dann bin ich immer zum Aldi geschickt worden, um Kaffee zu kaufen. Und da habe ich eine Leidenschaft entwickelt für den Aldi-Kaffee Markus. So heißt er. Es gibt Markus Mild. Das ist der Kaffee von Aldi. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Aber
ein sehr guter Podcast-Titel, grundsätzlich.
Ja.
Markus Mild.
Und dann bin ich losgegangen und dann habe ich so eine ganze Palette Markus Mild gekauft. Und so ein Kaffee wird ja viel durchgeschossen da. Und ständig bin ich unterwegs, habe gesagt, also ich glaube, Udo, Herr Haferkamp, ich muss noch mal los. Ich bringe erst die Geschenke raus und dann, glaube ich, hole ich noch mal eine Palette Markus. Und seitdem mag ich den gerne. So. Und seitdem kann ich mit so fancy Kaffee nichts anfangen. Mhm. Guter Kaffee kann auch billig sein. Ich habe nicht den Anspruch, dass so eine Kaffeebohne erst durch so eine Katze gewandert sein muss, bis sie hinten dann ganz veredelt aus dem Arschloch fällt und direkt in meine Espresso-Tasse. Den Anspruch habe ich nicht, dass ich da mit der Mühle hinter der Katze herrenne. Das ist mir einfach zu anstrengend.
Aber Jakob, jetzt mal Hand aufs Herz. Findest du den wirklich jetzt besser als das, was aus unserer Maschine kommt?
Yes.
Nie im Leben. Das glaube ich doch einfach nicht. Der schmeckt einfach,
wie Glühwein.
Der ist kalt.
Es gibt erstens keinen,
aber so ein das richtiges Gesöff und schmeckt so ein bisschen wie Tee. Also
es gibt ja gar keinen Filterkaffee in der Maschine da. Ich schind mir nochmal nach. Jetzt frag mal hier deine Promi-Frage.
Lass ja, wie ist denn das da mit Joko?
Ja, das kann ich ja nicht beantworten.
Wie du schon wieder so genüsslich getrunken hast. Man muss sehen, Klaas hat die Beine überschränkt und er kriegt die Fragestellung, dann guckt er nach, der in die Ferne macht, immer so.
Das ist so ein Moment. Ich hab, man hasst ja meistens die Leute, die so sind wie man selbst.
Ah ja, wahrscheinlich, ja, das bin und ich.
Du guckst ja gerade in dein Spiegelbild.
Ja, so ist es.
Warum hasst man die Leute, die so, ach so, weil man die als Konkurrenz empfindet?
Ich weiß
weil
nicht, die einen nerven.
Ja, ich glaube, man ist ja
man
genervt.
Man sich selbst so. Ja auch nervt. Ja,
oder man kriegt vielleicht auch so die Fehler so plastisch. Man regt sich über den auf, über seine Fehler und weiß aber, oh, dasselbe mache ich auch immer.
Stimmt, die größte charakterliche, oder wie soll man sagen, also einer der bestechendsten Punkte an Feindschaften ist ja, dass diese Menschen auch deine besten Freunde sein könnten.
Mhm.
Das stimmt.
Ja. Also ich glaube, man kommt einfach nie in so einen richtigen Zwist mit jemandem, der so auf einer ganz anderen Wellenlänge funkt. Also so ganz anders ja, denkt ja, als du, etc. Da denkt das man stimmt, sich, ja, ja komm, der ist verrückt. So. Und dann geht man sich aus dem Weg.
Ja.
Aber wenn man so, man ja ist ja genervt von, oder man wird ja aggressiv bei so Leuten, die dieselben Fehler haben wie man selbst.
Das stimmt.
Das ist ja unser Erfolgsgeheimnis.
Ja, aber deswegen mag ich euch ja so.
Oh.
Ja, weil ihr habt echt ganz andere Fehler. Wir ergänzen uns gut.
Ja. Aber darum geht's ja jetzt gar nicht.
Nee, du
geht ja jetzt um den Joko da.
Ich kann das wirklich nicht so richtig seriös beantworten, weil wer weiß. Oder?
Ich muss die Frage, glaube ich, nochmal stellen. Das ist schon eine Weile her, ne? Wenn du und Joko euch nicht getroffen hättet, wo würdest du dich
dann
da sehen? Ja.
Ja, also ich hätte mich vermutlich, also ich denke mal, dass ich jetzt auch immer ziemlich krampfhaft probiert hätte, irgendwo hinzugelangen. Aber es muss ja immer so irgendeine Sache passieren, damit man so wahrgenommen wird von mehreren Leuten auf einmal. Das hat jetzt nicht immer nur damit zu tun, ob man irgendwas gut oder schlecht kann. Es können Leuten passieren, die gar nicht groß Talent haben. Es kann Leuten passieren, die wahnsinnig viel Talent haben. Aber es gibt auch ganz viele Leute mit irrsinnig viel Talent und sonst was, bei denen das nie passiert, weil das eben da so eine ganz andere X- und Y-Achse ist, die da aufeinandertreffen muss, die man selber auch nicht in der Hand hat und die auch manchmal von einem Momentum abhängt und nicht immer nur mit Qualität zu tun hat, wie man ja an uns erkennen kann. Also es geht nicht nur darum. Auch vielleicht irgendwann mal zwischendurch, wenn es dann um Länge geht und so. Aber es ist ein Stück weit natürlich auch irgendwie eine Fügung, dass bestimmte Sachen passieren. Und ich glaube, dass man selbst, wenn man so eine Idee von irgendwas hat oder selbst davon überzeugt ist, halt ganz, ganz lange halt so, ja, irgendwie so an der Idee arbeitet, irgendwas mal zu machen. Und es ist
du meinst ja nicht Fernsehkarriere zu machen. Das die hättest du weiterverfolgt, aber wer weiß.
Wäre wahrscheinlich alles nicht so gut gegangen. Also man hätte weniger Möglichkeiten wahrscheinlich gehabt, weniger Optionen. Man hätte, glaube ich, ganz anders und auch auf eine Weise mehr dafür arbeiten müssen mit ungewissem Ausgang. Ich glaube, ich wäre zufrieden so, weil ich, glaube ich, ein Mensch bin, der begabt ist mit Zufriedenheit. Das hat ja auch ist ja auch nicht immer nur von äußeren Umständen abhängig, sondern hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie man so die Dinge sieht. Also ich glaube, mir wird das ja schon gut gehen. Aber also mein Leben wäre deutlich weniger lustig. Ich glaube, das ist es. Ich glaube also, ich hätte extrem viel weniger gelacht die ganze Zeit. Ich habe mich wirklich die letzten 10 Jahre totgelacht.
Mhm.
Ich habe mich fast jeden Tag totgelacht. Und das ist ja, muss man ja sagen, also hier so ein Charlie Chaplin auf so einem Ikea-Bild wäre stolz auf mich. Mit seiner Scheiße, die er da immer erzählt.
Ja, wir haben uns auch viel geschämt. Ne?
Wir haben jetzt nicht nur gelacht. Ja. Ne? Ja, aber trotzdem, grundsätzlich war ich fröhlich. Und ja gut, was wäre, wenn du, ich glaube, Joko ist auch nicht der einzige Faktor. Was wäre, wenn ich einfach irgendwann mit 18 mal gedacht hätte, ach, die Haare nach vorne kämmen, sieht auch geil aus. Ja, da wäre auch nichts passiert, würden wir hier auch nicht sitzen. Also es braucht manchmal gar nicht so eine riesengroße kosmische Begegnung, sondern manchmal reicht es einfach, wenn ich jetzt irgendwie der Überzeugung gewesen wäre, ich kämme die Haare ins Gesicht. Ich sehe wirklich aus wie ein Problemjugendlicher, wenn ich mir die Haare ins Gesicht kämme.
Ja.
Im Prinzip sehe ich dann aus wie Capital Bra nur ohne Swag.
Stimmt. Stimmt, ja.
Wirklich. Ich sehe aus wie Capital Bra nur ohne den ganzen Style.
Das muss man halt tragen können, genau.
Ja.
Das muss zum Typ passen.
Ja, also es gibt da so Dinge, die dann irgendwie anders sind. Man, andere finden das dann auch wieder schön, ja. Finde ich auch gut. Also andere, zum Beispiel, man muss ja mal gucken, was zu einem passt. Zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel mit deiner Frisur, das ist ja ungefähr so wie wie meine, das steht uns beiden gut.
Ja. Ja?
Aber wir würden beispielsweise mit Thomas Frisur würden wir beide nicht gut aussehen. Nee, die passt wirklich nur zu Thomas.
Bei mir ist es auch so, dass mir nur diese eine Frisur steht. Das ist richtig, also es könnte jetzt nicht mal heute
wie
mal was Verrücktes mit den Haaren.
Ausprobieren.
Es bringt nichts. Also man kann ja manchmal so.
Hast du dir
so
mal einen Mackie geschnitten?
Ich hatte wirklich als Jugendlicher, da hatte ich einen Freund, hab schon mal sogar von ihm berichtet in diesem Podcast, Nick Heinrich, und der hatte Igelhaare. Das war damals in, also dachte ich zumindest, ob das nun wirklich so war, sei mal hingestellt. Das war so, dass man mit Gel so aus den Haaren so kleine Zacken gemacht hat. Habt ihr das noch vor Augen?
Ja,
überall. Sicher. Und der hatte so coole Igelhaare und das wollte ich dann auch, aber es sah eher aus wie so ein aufgeplatztes Sofakissen, weil ich wohl andere Wirbel hatte. Du als Haarspezialist kannst das vielleicht deuten. Sah einfach nur beschissen aus. Aber hatte ich trotzdem. Habe ich trotzdem
getragen. Ob das jetzt nur an den Wirbeln lag, dass das beschissen
es
aussah.
Ist wirklich.
Lass ich als
hattest
Fachkraft
du,
mal.
Hattest du eine Homeboy-Latzhose?
Nein. Was ist eine Homeboy-Latzhose?
Ich glaube, das ist eine, ihr seid zu jung dafür.
Ich hatte eine Homeboy-Latzhose, ja.
Ja, und die hat auch so Firma? Mit dem Gürtel und dann hinten die Schlaufen, die hat man einfach so baumeln lassen. So
cool hattest du das selber, Schmitty?
Ja.
Echt?
Ja.
Sowas Cooles.
Das hatte jeder in den 90ern.
Also es gab so ein paar Sachen, die man auch nicht durfte. Also was ich zum Beispiel super gut fand, war in den 90ern, Anfang der 90er war so, da hatten viele Kinder so ein kleines Schwänzchen hinten. Ne?
Ja.
Da hatte man also kurze Haare im Prinzip, aber ganz hinten hing so ein freches Schwänzchen raus.
Das haben wir früher einen Ronny genannt.
Ronny.
Schwanz.
Ja. Gut, ist wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt. Als Westberliner Kind hat man natürlich andere Assoziationen.
Ja.
Wenn man so über den Tellerrand schaut, wer hier noch so durch die Stadt läuft. Anfang der 90er Jahre.
Ja.
In Oldenburg waren es einfach, also mein Vater, der hat einfach gesagt, nee, das machen halt die Assis. Auf keinen Fall. Dann habe ich gesagt, aber warum kann ich mir nicht so ein kleines Schwänzchen hier wachsen?
Das wolltest du ganz dringend.
Wollte ich ganz dringend. Und dann hatte ich ihn irgendwann so weit. Ich hatte dann kurze Haare und ich hätte mir vorne, also praktisch im da, wo der Pony eigentlich ist, da hätte ich mir so ein Schwänzchen wachsen lassen dürfen. Weil es gab noch so einen stadtbekannten Schläger, der dann übrigens irgendwann im TV-Total-Kompetenz-Team gelandet ist.
Ach,
der dann irgendwann bei dem Erstwähler-Check war, der einer der Hauptprotagonisten war, ein gefürchteter Schläger aus Oldenburg. Grüße bitte, lieber Manu. Ich kam mit dem gut klar, ich mochte den.
Ja.
Der hat mir auch mal ein T-Shirt geschenkt und sowas. Und war im Prinzip, wenn man jetzt keinen Ärger mit ihm hatte, war es okay. Ja. Und war so eine ganze Truppe da um den herum. Da. Also wenn die Langeweile hatten, dann ist man lieber woanders hingegangen. Ja. Mit denen wolltest du nicht alleine in der Schule am Fahrradständer eingesperrt sein. Da gab es immer Ärger. Und der hatte vorne so eine kleine Locke und die sah bei ihm natürlich wild und gefährlich aus.
Als bist ich, du da sicher, dass das auch mit heutigem Blick wild und gefährlich aussah?
Ja, weil er sah selber wirklich aus, der hatte ein Gesicht wie ein Bulldogge. Und da hing das so da drüber und das hatte irgendwie was hart Gefährliches, auf jeden Fall. Das lag natürlich auch daran, dass der gefährlich war, ne? Der hat alles kurz und klein geschlagen, was ihm im Weg stand. Und dann hat man das natürlich damit assoziiert. Aber als ich mir das dann hab wachsen lassen, sah ich eher aus wie wie so ein Musikpädagoge oder so. Also so einer, der so eine orangene Hose anhat.
Hygienedemo, ne? Nächste Ausfahrt, Hygienedemo.
Ja, so. Also es fehlten nur noch kleine Perlen, die da drin waren. Und es war so eine Mischung aus Hartmut Engler und Hygienedemo.
Zeigst du uns davon mal ein Foto? Nur um jetzt Schmidt.
Ich bin mir nicht sicher, ob es davon noch welche gibt. Also die Kinder heute werden ja alle digital erfasst. Bei mir ist auch viel einfach im Altpapiercontainer gelandet an Fotomaterial.
Jetzt hast du ja gerade so schön erzählt von dem Stadtschläger da, ne?
Ja.
Und das passt ein bisschen zu dem Gespräch. Ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit meinem Namensvetter Tommy Schmidt. Schöne Grüße von Gemischtes Hack.
Liebe Grüße.
Alles und manchmal Liebe. Klagen wir uns unser Leid abends. So.
Ach, unter Tommy Schmitz? Gibt's da noch mehr Tommy Schmitz, die sich in so einer Gruppe, wo
alle
Schmittis sollen sich mal treffen.
Ja.
Und dann könnt ihr alle euer Leid klagen, wie das ist als Thomas Schmidt in der Unterhaltungsbranche. Und so, und dann könnt ihr so einen großen, ist das dann wie bei Fight Club mit Meatloaf? Ist das so eine Stimmung?
Ach so, du meinst so eine Runde, wo wir dann in Stühlen da sitzen, alle Schmittis zusammen.
Alle Schmittis, wo ihr dann nachher auch euch mal so in den Arm nehmt und euch so gegenseitig empowert?
Ja, und ich kann dir sagen, die finden das alle nicht gut, was ihr da macht mit den Echsen.
Wie?
Ja, da sind sich alle Schmittis einig, dass ihr das mal lassen sollt.
Der Tommy auch.
Der Tommy auch. Weil wir werden auch andauernd verwechselt. Also dann bin ich Tommy Schmidt im Besten. Das ist immer gut, weil der ist natürlich 7 Stufen weiter als ich, was so den Podcast angeht. Und um Gottes Willen, da werde ich nie rankommen. Aber manchmal werde ich verwechselt Und dann kriege ich auch so Influencer-Anfragen.
Also hochverwechselt.
Oder ich werde zu anderen Podcasts eingeladen und so ganz höflich gefragt, so fast schon schüchtern, ob ich da mal auftauchen wollen würde.
Ist das nicht aber für dich so wahnsinnig entwürdigend, wenn Doch. Du dann sagen musst, ich bin aber nur das Arschloch, sie haben mich verwechselt.
Na klar, aber ich habe das mittlerweile perfektioniert. Ich frage erst, vorab eine Frage. Meinen Sie Tommy Schmidt oder Schmitti? Und dann heißt es zu 99%, also nee, zu 100% Tommy Schmidt.
Und dann trollst du dich wieder.
Ich kann mal eine Sache sagen, die uns mal passiert ist, hier bei uns, ist schon ein paar Jahre her. Da haben wir eine Sendung, wollten wir Leute einladen und so und haben uns gedacht, ja, wir brauchen hier so große, coole Leute, die irgendwie gerade so am Zahn der Zeit, die so ganz wichtig sind für junge Menschen.
Das war die Weltuntergangsshow von Neo Paradise.
Ah, okay, also schon echt lange her und da wollten wir natürlich große Namen haben und irgendwann kam aufgeregt jemand gelaufen und gesagt, Casper hat zugesagt. Casper, was?
So, ja!
Und wir so, yes, Casper hat zugesagt. Ist ja geil. Casper hat zugesagt. Ja. Das ist wirklich schon ein paar Jahre her. Alle haben sich gefreut, okay, tagelang und so. Und irgendwann.
Oh, was? Der performt. Der performt. Und ist der auch zum Talk da, oder was?
Und es war so richtig so eine Ausgangsstimmung. Und irgendwann kam dann jemand von dem Team der Menschen, die also die Gäste einladen, so ein bisschen mit Grabesmine, stand so im Türrahmen und man wusste, jetzt muss man mal fragen, was los ist. Und hat dann gesagt, ihr wisst ja noch wegen Casper. Wie hat er abgesagt? Nein, ist anders gelaufen. Wir haben uns da irgendwie vertan. Also ich hatte das so weitergegeben, die Anfrage. Und dann hat das praktisch jemand anders dann weiter bearbeitet. Und irgendwie ist da offenbar was durcheinander geraten. Wir haben jetzt also eine Bestätigung offenbar seit 3 Tagen nicht von Casper, sondern von dem Wissen macht A-Moderator Ralf Kaspers.
Ja. Es ist 1:1 so passiert.
Exakt so.
Ganz ehrlich, es gibt ja nun Schlimmeres, als wirklich den sehr sympathischen und total tollen Ralf Kaspers zu haben. Nur hat er natürlich nicht in das Konzept gepasst, was wir uns eigentlich ausgedacht hatten. Ja.
Der rappt auch nicht so
was
gut.
Was will er da performen?
Und vor allem, was dann das für ein Rattenschwanz. Also erst war man schockiert. Da hat man gemerkt, was das für eine beschissene Verwechslung ist. Dass der Ralf Kaspers, vielleicht hat er sich sogar gefreut. Weißt du, wie wir, wenn ich...
Ich glaube, wenn er aus Höflichkeit zugesagt, weil ganz ehrlich, jeder, der Ralf Kaspers mal einfach nur so im Fernsehen gesehen hat oder auch in einem Interview gesehen hat, der weiß, er ist auf alles angewiesen, aber nicht darauf, in irgendwelche Idiotensendungen eingeladen zu werden, wo dann am Ende Marc Benecke noch Schlammcatchen macht und dabei noch eine Tarantel auf dem Kopf hat. Also, wer würde sich freuen, da eingeladen zu werden? Also, deswegen, der hat eine komplett perfekte, abgeschlossene Welt. Da ist es schlau und schön und sympathisch und alles ist gut. Der braucht uns nicht.
Naja, aber vielleicht ist auch was in ihm zerbrochen.
So wie bei dir?
Weil es musste ja irgendjemand anrufen aus der Redaktion und ich weiß, diese Nachricht, dass es doch Ralf Kaspers ist, das war einen Tag vor der Aufzeichnung der Sendung.
Ja.
Da war jetzt nicht mehr so, der hat sich schon 3 Wochen darauf vorbereitet, dass er in diese Weltuntergangssendung kommt. Und da muss man halt da anrufen und sagen, Herr Kaspers, es gab einen kleinen Fauxpas.
Die Welt geht nun doch 2 Tage früher unter, zumindest hier für Sie.
Ja, in dem Match gab's nur Verlierer, sag ich mal. Der Casper konnte nicht rappen und der Ralf Kaspers nicht zu uns in die Show kommen.
Ja, aber ich muss trotzdem noch mal sagen, und da möchte ich mal ganz kurz mal völlig unabhängig davon eine Lanze brechen, dass ich mich mehr als einmal darüber gefreut habe, dass jemand wie Ralf Kaspers sich dem Kinderfernsehen verschrieben hat. Denn es gibt nichts Beschisseneres in der Regel als Kinderfernsehen und die Ansprache der Moderatoren an die Kinder. Deswegen muss ich wirklich sagen, dass Shari Rief und auch Ralf Kaspers, die ich also da ja immer mal wieder und wie jeder, haben das so lange gemacht, kennt und so, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut und schwierig zu erreichen. Ganz früher war übrigens Daniel Hartwig, könnt ihr euch noch, Hartwig hat früher Kinderfernsehen gemacht und zwar richtig super gut.
Echt?
Der hat so Wer wird Millionär für Kinder gemacht, irgendwo beim Privatfernsehen auf... Das war irgendwie so eine Quizshow. Und der hat das richtig super gut gemacht.
Der macht das jetzt immer noch richtig super gut. Und ich verstehe gar nicht, warum der das so betont.
Weil er kein Kinderfernsehen mehr macht. Ich rede über Kinderfernsehen. Okay. Der ist immer noch ein fantastischer Moderator.
Ja.
Selbstverständlich. Hallo. Aber damals, als er Kinderfernsehmoderator
war. Fantastische Show gerade mit dem Lego das. Super.
Das mit dem Lego.
Das ist richtig.
Und das ist aber für Erwachsene jetzt mit Lego. Muss man
auch passen. Das ist ein ganz tolles Konzept. Also das, da muss ich ein bisschen ausholen. Da geht's drum, was mit Lego zu bauen.
Ja, könnte eine Peppa Woods Folge sein.
Cool.
Erinnert ihr euch, vor langer, langer Zeit habe ich versucht, eine Story anzufangen.
In dieser,
da ging es so
darum,
dass ich mich
oder?
Mit Tommy Schmidt, dass ich mit dem telefoniert habe. Ja, erinnert ihr euch so?
Erinnere ich mich, ja.
Ich dachte, das war ja. vorbei, dass ihr euch das beide blöd
Ja, findet. Wir haben telefoniert oder was. Das ist die Story.
Ja klar, ich dachte, die ist vorbei, Schmidti.
Nee, die ist nicht
ist
vorbei.
Ist sie jetzt vorbei? Sag mal Bescheid, wenn die vorbei ist. Sag uns da mal.
Schick uns mal ein Einschreiben.
Soll ich das jetzt mal erzählen?
Jetzt erzähl.
Ja, Apfelmülleimer.
Ja, also mit dem Tommy Schmidt habe ich da telefoniert. Ist vorbei. Nein.
Nein.
Und wir haben uns dann auch so ein bisschen drüber unterhalten, dass es halt so, dass man schnell an dem, wenn wir wie hier zusammensitzen in Klaas Schrottbude hier und dann an diesem Campingtisch und so und man plappert und wir kennen ja. uns auch so lange, dass wir uns da irgendwie so vieles erzählen, was man dann im Nachhinein vielleicht mal bereut. Wie zum Beispiel, man erzählt über die WhatsApp-Nachrichten von Nachbarn oder erwähnt irgendwelche Rapper-Namen, die man nicht erwähnt, ja. all sowas. Und jetzt dachte ich gerade, als du das mit den Schlägern da erwähnt hast, ne? Mhm. Bist du dir dessen eigentlich bewusst? Du weißt ja gar nicht, ob der nicht heute genauso gefährlich aussieht, nachdem Stimmt. er da aus dieser Kompetenzgruppe von Raab wieder weg ist.
Ich hatte nie ein Problem mit denen.
Und ruckzuck kriegst du aufs Maul gehauen.
Ich hatte nie ein Problem mit denen. Ich hätte ja damals schon aufs Maul gehauen bekommen sollen,
ja.
Wenn ich ein Problem mit ihm hatte. Aber ich war mit all denen, war ich cool.
Da hast du Glück.
Ja.
Mir ist nämlich Folgendes passiert. In der letzten Woche habe ich ja so erzählt, dass ich mich gerne assimiliere und dass ich mich gerne den Milieus anpasse, in denen ich mich bewege.
Ja.
So, was nicht gut funktioniert und sehr peinlich ist, aber ich habe nicht die Selbstsicherheit, irgendwie da ich selbst zu sein. Da muss ich doch
lernen. Das ist ein Chamäleon.
Ja. Und da habe ich auch erzählt, dass ich, wenn ich so auf den Berliner Gewässern mit meinem Schlauchboot unterwegs bin,
ja. ja.
Puste, Schmidt. Und dass ich dann auch so ein bisschen in Kontakt mal kam mit dem sogenannten Bürgermeister der Rummelsbucht. Ich zeig den Ausschnitt noch mal ganz kurz. Den habe ich hier. Ich bin ja oft an der Rummelsburger Bucht mit dem Schlauchboot unterwegs und da gibt's so eine Art Freidenker, die da auf dem Wasser leben und in Holzhütten. Und da haben wir Vincenzo kennengelernt. Das ist so der Bürgermeister der Rummelsburger Bucht sozusagen. Der sieht ein bisschen aus wie der Sänger von Turbo Negro. Also der hat nichts an, außer so ein Umhang.
Aha.
Und der war 13 Jahre war der Backpacker. Und jetzt lebt er da auf dem Wasser in so einer Schrottbude.
Also klassischer Bürgermeister.
Genau. Und auch den habe ich kennengelernt. Und
du bist Wandler zwischen den Welten.
Ich bin Wandler zwischen den Welten. Ne?
Ja.
So haben wir da erzählt und ich glaube, irgendwie ist auch sowas rausgerutscht von wegen, dass man da Speed gereicht kriegt und ich weiß es aber auch nicht mehr genau, ich hab's nicht mehr so im Kopf.
Und was hast du nicht mehr im Kopf? Das Speed.
Ja.
Und kommt jetzt raus, dass auf dem Wasser vielleicht auch Internet gibt und Podcasts oder
Highspeed-Internet?
Es könnte sein, dass da Leute bei Vincenzo vorbeigefahren sind und eben den Podcast vorgespielt haben.
Und jetzt, was hast du jetzt?
Es könnte auch sein, dass derjenige, der das gemacht hat, auch meine Nummer weitergegeben hat.
Oh.
Es könnte sein, dass Vincenzo sich bei mir gemeldet hat und mir auf eine Sprachnachricht
Moment,
geschickt
Moment, also wir reden immer noch von Vincenzo, dem Bürgermeister dieser Bucht, dem Chef allen.
Ja.
Hat er eine Augenklappe und raucht Black Death Zigaretten?
Nee, das sieht aus wie der Sänger von Turbo Negro. Also,
ja.
Egal, sieht er gar nicht. Es ist ein ganz netter Typ, der auf einem Floß in der Rummelsburger Bucht wohnt. Und der Bürgermeister der Rummelsburger Bucht.
Hat er eine Gegendarstellung erzwungen, die du jetzt hier machen musst? Oder was ist denn los? Nee, was hat er denn
das
erzählt?
Das ist jetzt, da brauche ich euch jetzt mal als Freunde.
Wir sind als Freunde hier. Wir,
Nur schütt mal dein Herz aus, Schmidti.
Ja, also er hat drei Sprachnachrichten geschickt. Eine ist lang, zwei sind sehr kurz. Ich würde sie euch mal vorspielen, dann brauche ich euren Rat.
Darf ich eine Sache, bevor du das machst? Jetzt
es könnte Perpetuum mobile sein.
Es könnte vielleicht sein, dass du den Rat brauchst, bevor du die Sprachnachrichten abspielst. Das ist vielleicht so ein bisschen, da beißt sich die sogenannte Katze in den Schwanz.
Aber Klaas, wir müssen uns hier ein faires Bild machen können. Also ich finde, die gehören jetzt schon dazu, um so das gesamte Bild
nicht
zu sehen.
Nicht zu hygienisch, bitte.
Ich finde, Schmidti muss die abspielen, weil sonst können wir ihn gar nicht gut beraten. Das ist wie beim Arzt. Du musst das eklige Ding am Rücken zeigen, damit er das dann untersuchen kann.
Also wenn du Vincenzo das eklige Ding am Rücken...
Nein, das ist einfach ein Bild gewesen. Vincenzo, liebe Grüße, alles Liebe.
Also wir machen das jetzt mal und je nachdem, wie euer Rat ausfällt, schneiden wir das raus oder nicht.
So, Schmidti.
Ja? Mhm. Also das war die Sprachnachricht, die erste von dreien.
Schmidti, Junge, hier spricht der Bürgermeister. Ja, lass mir mal eine Sache klären. Junge, wenn du so ein unglaublich geiler Journalist bist, dann sollst du auch mal deine Sache auf Ordnung haben. Und was du dann sagst, dass du dann weißt, was du überredest, Alter. Ich meine, ich, der Bürgermeister, um dass ich ein Kleid um hab oder um dass ich wie ein satanischer Heavy-Metal-Typ ausschau, Alter, komm mal einfach kurz vorbei, ja, und dann schauen wir weiter. Aber ich muss dir sagen, der ganze Bucht hat deine Nachricht gehört und du hast Hausboot und Buchtverbot, Alter.
Ui.
Tja. Jetzt ist mir ganz heiß. Ich habe es jetzt gerade gehört und ich habe schon wieder geschwitzt.
Was bringt dir das jetzt, dass du da irgendwie dein Boot da gekauft hast? Das denke ich jetzt als erstes.
Ich habe den ganzen Sommer da auf dem Wasser verbracht. Ja. Wenn ich da Buchtverbot habe.
Wie lange hast du vielleicht, wenn du Glück hast, hast du jetzt, das ist doch wie mit Führerschein weg, ne? Da kann man sich ja dann immer so die Zeit aussuchen, wann der weg ist.
Dass er das auf den Winter legt.
Mach doch dein Buchtverbot von Oktober bis März.
Das könnte ein guter Kompromiss sein, ja.
Meinst du, das kann man da aushandeln? Ja.
Frag doch, wenn ich Schänze. Du kannst doch beim Bürgermeister deinen Antrag.
Ja, du musst praktisch, also ich auch als Anwalt würde dir wirklich raten, kann mich nur anschließen, Kollegen Hofer Umlauf, du musst einen Eilantrag machen und da ist auch vielleicht ein bisschen Geld drin noch mit. Und dass du den Zeitraum dann verlegst.
Hör auf, Alter. Da steht die ganze Bucht, die steht hier vorm Büro und will Geld von mir.
Ja, Schmidt, aber
das stellen wir wirklich raus.
Was?
Ja, was er da vorschlägt, da ist das Schutzgeld.
Also der wirkt jetzt
nicht Schutzgeld.
Der wirkt jetzt auch nicht wie der Richter am Bundesverfassungsgericht. Also ich glaube, wenn
ist
man dann einen Vorschlag macht.
Wie der Papier, ist der so?
Genau, Hans-Jürgen Papier. Das ist nicht Hans-Jürgen Papier. Das ist wirklich schon wieder. Du musst nur einen Vorschlag machen und dann musst du mit dem so eine Party nachmachen und dann hat er es eh alles vergessen. Glaube ich.
Dachte ich auch. Eine Stunde später. Ich glaube, er hatte schon eine Partynacht.
Da hat es schon vergessen.
Eine Stunde später hat sich auch der Ton ein bisschen geändert.
Heißt er Vincenzo mit Nachnamen Voskuhle? Kannst du das rausfinden, ob er Voskuhle mit
Nachnamen Ahnung.
Heißt?
Ja. Ich spiele euch mal die zweite Nachricht ab. Da wird's schon ein bisschen kälter.
Mhm. Ich sage, die ganze Buch weiß, wie du ausschaust, Alter. Und wenn du nicht in eine rosa Bikini in die Bucht kommst, Alter, dann hast du welche Probleme.
Was für ein Bikini sollst du in die Bucht?
Weiß ich nicht.
Ist das so eine verschlüsselte Mafia-Drohung? Der rosa Bikini, steht da für etwas? Meint er deine Brille? Das ist irgendwie so ein Bild?
Ich weiß es nicht.
Nee, das ist einfach, du sollst da...
Ist das wie ein Pferdekopf im Bett?
Nee. Das Ding ist mit deinen traurigen nassen Lappen, die du da in den Eilantrag legen wolltest, ist da nicht viel auszurichten. Ja. Wenn er jetzt nicht hier für die ganze Bucht tanzt, und zwar in einem rosa Bikini, das ist praktisch sein, das muss er jetzt
das
machen.
Das Ritual.
Das ist das Ritual, um wieder aufgenommen zu werden in der schwimmenden Stadtteil.
Ja, das ihr meint, ich muss so in so einem Borat-Ding da rumtanzen, damit ich wieder...
Herr Schmidt, wir Historiker würden sagen, der Gang nach Canossa im Büßergewand. Weißes Büßergewand ist hier nur ein rosa Bikini. Liebe Geschichtsfans, gerne googeln.
Was machen wir denn jetzt? Ich meine, jetzt...
Ich finde, vor allen Dingen finde ich ekelhaft an deiner Geschichte, dass Klaas und ich jetzt da so mit drin stecken in dem Schlamassel.
Wir können ja gar nichts dafür.
Ich dachte, du hast doch ein Semester Jura studiert, ne?
Was willst du denn da machen? Also wegen unzustellbar leider nein.
Nein, aber wenn ich mich jetzt bei Vincenzo, dass der vielleicht so das ein oder andere in den falschen Hals gekriegt hat. So.
Ja.
Und anscheinend gibt es Klärungsbedarf.
Ja.
Und nichts liegt mir ferner, als mit den Menschen, die da auf dem Wasser leben, irgendwie Schwierigkeiten
zu bekommen. Pass auf, Schmidti, wir machen es so. Wir machen jetzt eine Musik an und du formulierst jetzt hier einfach mal eine schöne Entschuldigung. Und du, was immer gut ist, wenn man jetzt nochmal im Nachhinein, viele Tage nach der Tat, nochmal sagt, wie man es eigentlich gemeint hat.
Kannst du mir das ins Ohr flüstern und ich spreche
es
ins Mikrofon?
Nee, Schmidti, es muss von Herzen kommen. Du warst schon auf einem guten Weg.
Ja, ich kann es mal probieren, aber ich bin kein Jurist, ne?
Darum geht's jetzt auch gar nicht.
So.
Lieber Vincenzo, in der letzten Woche kam es zu einem verhängnisvollen Missverständnis.
Richtig, sehr gut.
Es möge sein, dass du in den falschen Hals bekamst, was sich da über dich und deine Mitbewohner auf der Rummelsburger Bucht in Berlin gesagt habe. Wenn es da irgendwie Klärungsbedarf gibt, dann komme ich gerne mal mit meinem Schlauchboot vorbei. Vielleicht kann man ja das mit diesem Buchtverbot nochmal um ein halbes Jahr, ein Jahr verschieben. Und wir können das nochmal bei einem Bier besprechen. Ich bringe auch Zigaretten mit. Und dann können wir das doch klären von Buchtbewohner zu Buchtbewohner. Und ich weiß, dass ich Gast bin auf euren Gewässern. Ich bin Gast in der Gemeinde von dir, dem Bürgermeister der Rummelsbucht, und möchte mich hier in aller Form entschuldigen, wenn du das Gefühl hattest, dass man dich mit meinen Worten verletzt hat.
Sehr gut, Schmidt.
Von weiteren Anrufen bitte ich abzusehen.
Gut.
Ja, sehr gut.
Ja, ich finde auch, also das kann man besser im Prinzip nicht machen.
Ja?
Ja, nee, da gehst du, da fährst du vorbei, dann wird das geklärt unter Männern. Und ganz ehrlich, du musst dir einfach überlegen jetzt, geh nochmal in dich und musst ja nicht jetzt entscheiden, ob das für dich mit dem rosa Bikini so ein Riesenproblem wäre. Ich meine, also das wäre die schnellste Art, es zu regeln, ja? Einmal hin im rosa Bikini, einmal kurz, einmal um die eigene Achse drehen, sagen, hier, voilà, da bin ich, und zack, fertig. Dann kannst du dich da, nimmst du dir so einen Wickelfisch mit, ne? Kennst du Wickelfisch?
Nee.
Gibst du mal in Basel. Dann gibt's Wickelfisch, kannst du, das ist wie so eine, früher war das wahrscheinlich so vor 100 Jahren, so eine Ledertasche. Machst du deine Sachen rein, dann bleiben die trocken.
Ach, toll.
Weißt du, dann in Basel kann man doch in den Rhein steigen und dann kann man doch da so schön da durch die Innenstadt, ne? Und nimmst den Wickelfisch mit, machst du deine normalen Schmitti-Klamotten rein.
Ja.
Und dann gehst du irgendwie in der Abenddämmerung, jetzt, wo eh keiner mehr, so Ende September, da ist ja da keiner mehr unterwegs, gehst du einmal zu Vincenzo, dann schmeißt du einmal deinen Bademantel ab. Darunter hast du das dann schon an, ne? Dein rosa Bikini. Dann sagst du einmal, Vincenzo, komm. Dann gibst ein kleines Küsschen und die Sache ist erledigt.
Leute.
Mir wäre das nur wichtig, auch Schmidti, dass du nochmal klarstellst, dass Klaas und ich ja zwei Individuen sind mit eigenem Wertekompass, eigenen Lebenserfahrungen, eigenen Lebensgeschichten, dass wir damit gar nicht so was am Hut haben. Weißt du, falls Klaas und ich auch mal Boot fahren wollen, dass wir da, dass nochmal deutlich wird, dass das zwar ein Podcast ist, aber hier auch im Grunde sich drei Fremde begegnen, die jetzt so auch jetzt nicht so die Schnittpunkte haben und die auch zum Beispiel mit Blick auf die Rummelsburger Bucht komplett unterschiedliche Einstellungen und haben Blick Perspektiven drauf haben, weil Klaas, die sind super lebensoffene Typen, einfach so klar, dass du das mal so, und Klaas ist auch so jemand, der ist morgens auch schon mal 10 Bier, ist alles fein okay, der lässt so leben, so, ich kiff gerne mal ein und bin da nackig viel und so, wir sind einfach anders drauf und dass du einfach dich da nochmal klar abgrenzt dann auch zu uns, negativ abgrenzt dann, dass wir positiver abgegrenzt sind, auch in, falls wir mal auch mit dem Boot da fahren wollen. Dass das ganz klar wird, dass wir wirklich hier auch wirklich drei Parteien, die so aus ganz anderen Umständen.
Ich würde sagen, wenn ich da zum Vincenzo fahre und dem das alles erkläre, kommst du einfach mit?
Nee, ungern.
Da packe ich dich einfach mit.
Ist nicht nötig, ein, du. Ist nicht
und dann fahre ich da mit meinem Pusteboot da mal hin. Ich habe es auch vorher schon aufgeblasen und dann kannst du dich dem auch mal vorstellen.
Ja.
Dann wirst du auch sehen.
Ja. Also hast du dich da, im wahrsten Sinne des Wortes, hast du dich da ganz schön aufgeblasen?
Auf Fuß, aber jetzt mal ernsthaft, ich habe doch nichts Schlimmes gesagt, oder?
Ja, nö, also
nö, gar nicht. Nö. Also das, wenn die Sachen über dich so gesagt worden wären, ohne deine Zustimmung, hättest du das auch super lustig gefunden wahrscheinlich. Nö, nichts Schlimmes. Nö.
Nee. Wisst ihr eigentlich, warum wir bei der Florida TV, dieser Fernsehproduktion, sind auch Film- und Werbeproduktion, keine Schülerpraktikanten mehr annehmen? Das ist mir neulich aufgefallen, das geht auf einen ganz konkreten Vorfall zurück, in dem ich auch eine unrühmliche Rolle gespielt habe.
Ja.
Es ist ja so, das haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen, dass es Zeiten gab, in denen wir in Brainstormings relativ unflätig miteinander umgegangen sind, weil wir das, muss man dazu sagen, das lustig fanden.
Ja.
Und dann hat man schnell mal gesagt, Benny, du Arschloch, was ist denn das für eine Drecksidee? Verpiss dich und so. Fanden wir witzig.
Ja.
Fanden wir witzig, jemanden extrem zu beleidigen, weil die Idee nicht so witzig
war. Ja, die Idee ist nicht so gut, ich töte deine Eltern.
Genau, das war so. Und da hatten wir einen Schülerpraktikanten und dann war es immer so.
Das war Satire.
Das natürlich bei Schülerpraktikum ist es so.
Demnächst laufen wir übrigens auch auf Radio 1.
dieses Lachen gerade, ganz kurz richtig stellen, es war ein reines Lachen, ein performatives Lachen. Ich habe jetzt über eure Performance in einer Figur gelacht.
Ja.
Nicht als ich selber.
Mhm. Ja.
Nicht missverstehen.
Ah, ja.
Ja.
Wie dumm von uns.
Und das ist hier auch für mich ein Wechselspiel zwischen verschiedenen Rollen und so. Da teste ich mal so Sachen. Das hat mit mir nichts zu tun.
Ich höre auch teilweise, muss man auch sagen, wenn ich hier über irgendwas lache, ist das nicht als Kommentar zu verstehen.
Ja.
Vor allem nicht als Privater, weil ich
das als bist du gar
den
nicht.
Privaten Klaas hat man hier seit 40 Folgen nicht eine Sekunde gehört.
Ja.
Ist alles nur Performance-Klaas. Und ich höre teilweise gar nicht, was ihr sagt, sondern ich lache teilweise über den Rhythmus,
in der
Stimme, in dem ihr es sagt.
Ja.
Ich rede eigentlich nur über den Takt, den ihr vorgebt. Ja. Mit, also den performativen Performance-Takt eurer, die Geräusche, praktisch die Laute, die ihr von euch gebt, die sind teilweise in einem Takt, der mich zum Lachen bringt.
Und was man dazu sagen muss, wir alle drei stehen ja seit 20 Jahren auf der Bühne und sie sind Satiriker. Mhm. Das darf man bei all dem Schmuh, den wir hier erzählen, nicht vergessen. Sie auf Vincenzo gehen, das ist alles nie passiert.
Das war auch das mit der Rummelsburger Bucht.
Das ist eine ganz blitzsaubere Satire.
Ja, Spiegel vorgehalten.
Diese Schweinegesellschaft, die immer wieder zur Ausgrenzung neigt. Wie auch immer, Lirum Larum. Alles kommt andere.
Nee, es kommt vor allem darauf an, wie man es meint. Und das, wie ich es wirklich meine, erzähle ich niemandem.
Das ist auch richtig so.
Weil weiß auch
das,
keiner.
Ja, das hat auch mit deiner Figur nichts zu tun, wie du es meinst.
Habe ich zu Hause in meiner Schublade. Da steht es drin, wie ich das meine. Und was ich sage, da könnt ihr mich mal am Arsch legen. Das erkläre ich keinem.
So, und meine Figur hat Folgendes erlebt.
Erzähl mal weiter.
Also wir haben immer wieder Schülerpraktikanten gehabt in der Vergangenheit hier in der Florida TV. Wir hatten Jahresabschnitte, in denen wir sehr unflätig im Brainstormings miteinander ins Gericht gegangen sind. Wir sind eben schon mal auch Ausdrücke gefallen. Und das hat man aber so einigermaßen so versucht, vor Schülern zu verstecken und sich da zusammengerissen und einfach normale Umgangsformen an den Tag gelegt. Aber es gab Tage, und das weiß man dann manchmal gar nicht so genau, da haben dann die Lehrer die auf der Praktikumsstelle besucht. Und da kam es bei einer Praktikantin zu folgender Szene, dass unsere liebe Kollegin Katharina Karg aus ihrem Büro kam und folgenden Satz geschrien hat. Jakob, du Arschloch, ich bring dich um. Und das hat diese Lehrerin aus einem Meter Entfernung mitbekommen. Oh. Hat dann so schützend den Arm um die Praktikantin gelegt und gefragt, ob sie sich denn hier wohlfühlt. Oh Gott. Und da wird einem manchmal so dieses... Da wird so klar, wie selbstverständlich einem manche Dinge erscheinen, die es nicht sind. Weil,
nee, man muss
ganz kurz klar, wenn jemand zum Beispiel eine andere Ansicht hat oder eine auf eine Mail anders geantwortet, als man es erwartet hat, dann ist die richtige Antwort nicht, Jakob, du Arschloch, ich bring dich um.
Naja, nee. Aber das ist auch eine Sache, natürlich nicht. Das wissen wir ja
auch. Das ist erstmal richtig stellen.
Ja, klar, aber wir haben jetzt hier, absolut, dafür gibt es ja auch keine Diskussion.
Das sind Orientierungspraktika. Die sollen sich orientieren und werden dann hier von Katakag...
Naja, aber Orientierung bietet es. Also ich wusste nach 3 Jahren Friseurausbildung, wusste ich ganz genau, da war ich sehr gut orientiert in diese Richtung. Wusste ich sehr gut, wo auf jeden Fall der Weg für mich nicht weitergeht, orientierungsmäßig. Und aber man muss auch dazu sagen, jetzt viele Leute, der Name fällt ja ab und zu mal hier und so, und Katharina Karg begleitet uns natürlich schon viele Jahre und arbeitet ganz eng mit uns zusammen.
Alles Liebe, alles Gute.
Alles Liebe, alles Gute. Und wir wissen, sie zu nehmen. Wir wissen, was mit ihr los ist.
Die ist immer ein bisschen grob.
Die ist ein bisschen grob und hat nicht so ein richtig gutes Gefühl dafür, wann es mal reicht und so.
Unsere Elena Miras.
So ein bisschen, ne?
Aber sie ist auch aus Franken, da ist das so, glaube ich.
Sag mal, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es gibt ja manchmal so Sachen, an denen man merkt, dass man erwachsen ist. Das sind so Kleinigkeiten. So mit 20 denkt man, man sei erwachsen, wenn man das erste Mal Klopapier kauft. So Sachen, wo man denkt, die sind doch immer da, kommen ja nicht irgendwie aus der Wand gefallen.
Das stimmt wirklich.
Wechselt die sich nicht neu und so. Und dann ist man fast ein bisschen stolz, geht man so mit so mit so Haushaltssachen, geht man nach Hause und in der Hoffnung, irgendeiner sieht einen damit, der dann natürlich nicht, aber in der eigenen Vorstellung denkt er dann.
Oh, da läuft ein Erwachsener, der hat Spüli gekauft.
Ja, der wird ja wohl erwachsen sein, und bis man sich dann selber an den Zustand gewöhnt hat, dann weiß man wieder, keiner guckt irgendwie besonders, sondern man ist einfach nur irgend so ein Auffüllmensch wie die anderen auch, ne? So einer, der Schlangen bildet und Parkhäuser zuparkt. So einer ist man. Und was mir aber jetzt aufgefallen ist, eine Kleinigkeit, zum Beispiel auch im eigenen Verhalten merkt man, dass man erwachsen ist. Zum Beispiel kann ich mich noch daran erinnern, wenn ich mit 15, 16 oder 14 oder so, auch als Kind auch, wenn ich da was verloren hatte, was mir irgendwie wichtig war. Das musste keinen besonderen Wert haben oder so. Aber wenn ich was verloren habe, dann wollte ich das wiederfinden. Und dann habe ich teilweise Tage und Wochen danach gesucht. Ich habe die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Ich habe jede Schublade ausgeleert. Ich habe das größte Chaos veranstaltet, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich bin wie ein Verrückter durch die Wohnung gehühnert, bis alle in der Familie gefragt haben, was machst du denn? Ich sage, ich suche dies und das und ich will das jetzt finden. Und teilweise dachte man auch, wenn jetzt der Personalausweis weg ist oder der Haustürschlüssel oder noch schlimmer das Handy, dass das Leben dann vorbei ist. Dieses Gefühl, ich bin damit ins Bett gegangen, ich bin morgens damit aufgewacht, ich dachte, das ist weg, ich weiß nicht, wo es ist. Und ich habe immer super viel Ärger gekriegt, wenn ich so eine Sachen verloren habe. Und jetzt mittlerweile muss ich wirklich sagen, dass ich zu einer extremen Entspannung gekommen bin, was dieses Thema angeht.
Mercedes, verloren, verbummelt.
Ich suche auch Kleinigkeiten zu Hause, also ich will das nur wissen, ob das bei euch auch so ist. Also die Bereitschaft, Dinge zu suchen, geht bei mir gleich null. Wenn etwas weg ist, dann einfach gibt es drei kaufen. Orte, an denen ich gucke.
Neu kaufen. Die Mercedes einfach neu.
Ja, stell dich mal nicht in diese Ecke. Es geht um was ganz anderes. Es geht mir gar nicht. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Geld.
Okay.
Habt ihr das nicht, dass die Bereitschaft, dass man wie ein Wahnsinniger Sachen sucht? Das hört doch irgendwann auf. Ihr könnt euch doch bestimmt daran erinnern, wie ihr als Kind oder Jugendlicher mal wie ein sogenannter Wahnsinniger mal etwas gesucht habt, oder?
Das geht uns
und das aber hört immer doch immer noch. Man guckt diese drei Plätze an, man hat eine gewisse Ordnung, man weiß, da ist es nicht. Ich ziehe doch jetzt keine Kommoden mehr von der Wand, um zu gucken, ob das vielleicht dahinter ist. Ah. Dann ist der Pass halt weg. Da setze ich mich lieber 4 Stunden ins Bürgeramt und hole mir einen neuen Pass, anstatt dass ich jetzt wie ein Idiot zu Hause alles auf den Kopf stelle, weil ich denke, ich bin erwachsen. Ich suche nichts mehr.
Also, spätestens wenn man die Steuererklärung macht, kriegt man wieder die Flashbacks in diese Zeit. Weil dann ruft der Steuerberater an, sagt, ihr braucht noch den Schein Nummer 287b und ob ich noch diese Rechnung hätte und diesen da. Und dann sucht man wieder wie ein Bekloppter.
Ja.
Und Klaas, du bist schon mal nicht nach Indien reingekommen, weil du einen Pass verbummelt
hast.
Vielleicht hättest du da einfach mal suchen sollen. Ich weiß nicht, also ich glaub dir es einfach, also ich weiß nicht.
Das war jetzt so ein Bit, also ich bin ja Comedian, wisst ihr, und ich habe jetzt so ein Bit gemacht und das war jetzt aus meinem neuen Programm und ich bin ja so einer mit Relatable Comedy.
Ja.
Das heißt, es war jetzt so ein Bit, was ich euch mal, also ich wollte jetzt eigentlich, dass ihr sagt, jawohl, kenne ich, ist ja ein interessanter Gedanke, hat jeder fein beobachtet, Klaas. Ist das nicht so?
Doch, also bei mir ist es auch so.
Oder sagt ihr das nur, damit ich dumm dastehe? Nein,
also bei mir ist es genauso, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt ganz viele Suchen nicht getätigt habe in den letzten Wochen, weil ich jetzt ja bald umziehe und ich habe die Vorstellung, dass ich ganz vieles finden werde beim Einpacken. Und jetzt kommt aber gerade die Erkenntnis, das ist gar nicht so. Also ich habe all die Sachen, die ich suche, finde ich nicht. Die sind richtig weg. Die sind aus von der Wohnung absorbiert worden. Ich glaube, das ist ein Phänomen, dem muss man mal nachgehen. Einfach weg, komplett weg. Ist so.
Ja, und bist du jetzt schon in dem Stadium von deinem Umzug, dass du nur noch so alte Klamotten anziehst, weil die anderen schon eingepackt sind?
Danke für das Kompliment. Nein, das sind meine frischen, herrlichen Klamotten. Ich bin noch nicht in diesem Stadium. Aber an meinen Haaren kannst du sehen, ich habe mein Haargel verbummelt. Das, ich weiß jetzt nicht, ob es in der neuen Wohnung ist oder in der alten Wohnung. Es ist mein ganzes Leben liegt gerade Branko. Mein ganzes Leben ist das einzige Branko-Life. Das ist ja die Katze, die du im Urlaub gepflegt hast. Ein Auge, zerzaustes Fell, voll gepisst, nur ein Bein. So ist gerade mein Leben, weil wenn du natürlich umziehst, Schmidt, du hast es ja auch gerade gehabt, du reißt ja erstmal alles in Kisten und ich bin auch kein systematischer Typ. Man sagt eigentlich sowas wie, man soll mit dem einen Zimmer anfangen, hat man schon mal ein Erfolgserlebnis. Ich beherrsche das alles nicht. Ich reiße überall irgendwas, was mir so in den Sinn kommt, raus, drück das in den Karton, mach den aber nicht zu, weil ich denke, da kann jetzt noch was Leichtes rauf. Lass den erstmal auf. Und es ist alles völlig konzept- und planlos. Es ist ein einziger Horror. Also ich bin für Umziehen nicht gemacht. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich drin bleibe. Das ist mir eingefallen, jetzt kommen ja dann irgendwann Nachmieter und die finden es vielleicht nicht gut, wenn ich da bin. Und ich mache jetzt schon Kompromisse mit mir. Ich bin eigentlich gestartet und wollte sagen, ich misste mal alle Klamotten aus, weil die sollen ja nicht mit in die neue Wohnung. Und ich bin jetzt schon mit dem Stall, wo ich sage, das alte Sofa lasse ich jetzt noch mal drin, da gucke ich dann mal nach dem Umzug, wie ich dann da weitermache. Dieses Sideboard lasse ich auch mal da drin, da überlege ich dann noch. Und im Keller diese ganzen Müll, den lasse ich auch noch mal, da finde ich dann noch eine Lösung.
Zwei Ratschläge an dich.
Ja.
Nummer eins. Hör sofort auf, im Podcast über Umzug zu reden. Du wirst ruckzuck von hier, Ihmchen, als Psychopath dargestellt. Und ruckzuck hast eine eigene Rubrik, das heißt wieder, er nervt wieder mit seinem Umzug. So, Nummer zwei.
Nein, das kann ja keiner wollen.
Lass dir das mal von einem alten Hasen im Bereich Psychopath sein. Lass dir das mal erzählen.
Nummer zwei, du hast natürlich wirklich den Punkt getroffen. Ich bin auch mal
umgezogen. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so blöde sein? Und da diesen Punkt an ihm hochtriggern. Wir hatten irgendwie die alte Umzugskiste.
Er hat so viele Fortschritte gemacht.
Die sinnbildliche Kiste mit dem Umzug, ja. Die hatten wir wirklich 5-mal zugenagelt und im Garten vergraben, dass er da nicht mehr rankommt. Und er nicht noch uns belästigt mit so, jetzt auch noch schlimmer. Geschichten von einem Umzug, der bereits fertig ist.
Ja.
Er ist schon gar nicht
fertig. Ich habe das als Frage verstanden.
Ja, ist eine Frage. Ist es eine Hilfe?
Ich habe das als Frage. Du hast jetzt mal Sendepause.
Ja, jetzt lass ihn doch mal antworten hier. Wir sind nämlich im Umzug.
Weil ihr ja nie was sagt in diesem Podcast.
Okay.
Ne, wir sind halt nicht wie du, wir sind Nomaden, Klaas. Ja. Du bist erst einmal dein Schloss am Rhein gefunden und da machst es dir jetzt gemütlich und entdeckst jeden Tag einen neuen Raum und wir sind Nomaden.
Mir ist aufgefallen bei meinem Schloss am Rhein, das ist ja nämlich die Scheiße, ich habe da das ganze Geld hingelegt in so einer Sektlaune, habe ich das einfach gekauft, weil ich dachte, ach toll, da sehe ich da die Lorelei, wenn ich da beim Frühstück.
Ja.
Und da habe ich festgestellt, das ist... hinter so einem Berg, ich habe die ganze Zeit Schatten auf der Terrasse. Ist alles Schatten. Ich habe eine riesen Terrasse, die ist, glaube ich, so groß, so ein Fußballfeld groß.
Ja.
Alles schattig. Das komplette Schloss, deswegen war das ja überhaupt noch frei. Es fällt mir jetzt auf, weil dahinter ist so eine Art Hügel und die Sonne kommt von der falschen Seite. Das hatte mir ein Freund vorher auch gesagt. Da habe ich gesagt, halt's Maul, ich kaufe das jetzt. Und dann, als ich dem da so das alles ausgerollt hatte. Und jetzt stelle ich fest, alles schattig.
Mach einfach die Tür zu, fahr los, kauf dir ein neues.
Ja, oder du könntest jetzt halt mit Verlust verkaufen, wieder nach Malibu ziehen, da brennt dir dort die Bude ab, dann ziehst du nach Deutschland, trennst dich von der Frau, lernst eine neue Frau kennen und ziehst nach Baden-Baden. Aber das mal so.
Halte ich für einen abenteuerlichen Plan.
Ja, komm, jetzt so. Ja.
So.
Ich wollte dir nur sagen, dass wenn du umziehst,
ja,
und du denkst, wann, ich glaube, am Samstag ziehst du um.
Ja.
Und dann wirst du Samstagabend dir ein Bier öffnen und denken, ja, oh, es ist geschafft. Da kann ich dir nur sagen, es ist nicht geschafft. Es ist überhaupt nicht geschafft. Es ist dann geschafft, wenn du
versau ihm das nicht. Das
ist richtig. Ich bin in die Falle selbst getappt. Ich hatte noch mal eine Woche zu tun, nachdem ich dachte, meine alte Wohnung wäre ausgeräumt. Oh. Dann fängt die Scheiße an. Dann machst du auf einmal den Keller auf. Dann beim ersten Blick, so euphorisch, denkst du, während dem Umzug, weil da so ein Haufen voller Pakete überall rumsteht, denkst du, im Keller stehen nur noch drei Sachen, die räume ich später mal weg.
Ja.
Und so geht's halt überall. Und ich schwöre, ich war nochmal, das war nochmal ein kompletter Umzug, als ich dachte, er wäre vorbei. Oh. Musste ich nochmal dreimal zum Schrottplatz fahren und hier ausräumen und Sachen heimlich in irgendwelche Tonnen werfen. Und.
Heimlich.
Ja.
Na, ja, das muss ja, man, es ist auch wirklich auf dem Recyclinghof, Eltern berichten ganz oft, dass sie auf dem Kinderspielplatz so beurteilt werden, wie sie das so machen mit den Kindern und so, ne? Aber auf dem Recyclinghof, da gucken sie dir ganz tief rein und sagen, und jeder Blick heißt, der Computer, bei mir wäre der noch gut.
Klima der Angst.
Da ist ein Klima der Angst. Den Stuhl, der soll jetzt hier zerquetscht werden von dieser Riesenrolle aus Metall. Aha, da läuft's aber. Also du wirst da richtig gejudged.
Ja, so. Das stimmt. Ja, ich war schon öfter mal da. Aber manchmal gibt's da so Leute, die tatsächlich mit einer Fröhlichkeit hier auf dem BSR-Hof unterwegs sind. Man denkt ja immer, man kommt da hin und wird da von so schlecht gelaunten Müllarbeitern angeschrien.
So ist es auch.
Nee, es ist tatsächlich überhaupt nicht so.
Weil du prominent bist.
Nein, alle. Da war ein Typ, der ist mit einer Fröhlichkeit darüber geflogen, wie ein Animateur der Müllverwertung. Ist er da rumgelaufen, zwischen den runtergekurbelten Autofenstern ist er umhergesprungen wie ein kleines Reh und hat allen Leuten gesagt, wie mit so einer Art, es war eigentlich fast, wenn man sagen, Müllhof, die Musical-Folge. Der ist also wirklich wie in so einer, ja, performativ, hast du heute auch schon mal gesagt, ist er da hin und her gegangen, ganz agil, ganz, so sah aber eigentlich aus wie so Markus Maria Profittlich in der orangenen Jacke, hatte auch immer noch mal so eine Zigarette im Mundwinkel, übergewichtiger Popeye und hat dann aber trotzdem total fröhlich das alles gemacht, noch ein Scherzchen hier, Scherzchen da, allen gesagt, weil die Unsicherheit, du kommst mit so einem Haufen Schrott, weißt selber nicht mehr, was da hinten drin ist, dann sagt er, mach mal einen Kofferraum auf, mach mal einen Kofferraum auf, dann guckt er da einmal prüfend rein mit dem absoluten Blick, es gibt ja Leute, die haben absolutes Gehör, die hören irgendwie die Goldberg-Variation. Und bei denen ist es so, die gucken hinten rein, die Partitur der Scheiße, die da zu sehen ist und wissen sofort, was ist, was wo reingehört. Die haben den absoluten Blick, die brauchen 3 Sekunden und haben gescannt, was in welche von den 27 Tonnen kommt. Und das mit einer Fröhlichkeit, muss ich sagen, war ich positiv überrascht, dass die Berliner Schnauze auch anders kann.
Da habe ich mal eine Gewissensfrage, auch zu dem Thema noch an euch. Ganz kurz, musst du gar nicht, aber angenommen, ihr räumt euren Keller aus und es ist so, wie ich eben beschrieben habe, man ist eigentlich schon durch damit.
So wird
man
es sein,
ist
schon
durch mit dem Umzug, es ist wirklich nur noch nervig.
Ja.
Und dann macht man den Keller da unten auf, in diesem Spinnenloch da unten. Und dann ist da wirklich noch alte Kartons, da ist noch eine alte Ikea-Lampe, die da rumsteht, so ein Spiegel, der da irgendwie noch. Und du weißt, wegen dieser Kacke musst du jetzt zum Recyclinghof fahren.
Ja.
Dann siehst du aber, dass nebendran hat ein Nachbar seinen Kellerabteil nicht abgesperrt. Und du weißt, am nächsten Tag würdest du die Schlüsselübergabe machen mit dem Vermieter und wärst raus aus der Nummer.
Ja, da würde man natürlich.
Würdet ihr zum Recyclinghof fahren oder würdet ihr
das machen, was du gemacht hast?
Nee, hab ich nicht gemacht.
Und du
nee,
da nicht so.
Nein, also da ist ja völlig klar, was da das einzig Richtige ist.
Sag mal.
Nee, also, ja.
Okay.
Ja, Schmidt, was ist, willst du noch über deine Assis da reden, oder was?
Was ist das denn?
Sag mal, es geht immerhin hier ums Sommerhaus der Stars.
Ja, hast du es jetzt mal geguckt?
Ich hab's geguckt. Ganz ehrlich, ich guck das wirklich nie wieder. Ich finde, es ist der letzte Dreck. Ich sag das jetzt einfach so von mir. Ich rede auch gerne lobend über Sendungen von anderen Sendern, wenn es denn sein muss. Da sind wir hier bei Baywatch Berlin nicht in der Sendergruppe verhaftet und sagen da Dinge, von denen man glauben könnte, das findet jetzt ein ProSieben-Moderator gut, weil das sagen muss. Aber wirklich, Sommerhaus der Stars, ich finde, es ist das allerletzte. Es ist alles, du hast nicht zu viel oder zu wenig versprochen. Du hast exakt das erzählt, was wirklich war. Ich habe es daraufhin angeguckt und ich war danach nicht nur nicht unterhalten, ich war richtig betroffen. Und ich finde, es ist auch völlig grenzüberschreitend. Es ist so richtig wie so eine Freakshow. Also Leute aufeinander zu hetzen und dann gucken, welcher Idiot der Stärkste ist. Also zu sagen, jetzt gib dir mal allen mal, den gibst du mal 4 Bier und den gibst du mal 20 Jägermeister und dann wollen wir mal gucken, wer hier wem ins Gesicht spuckt. Und dann setzen wir unsere nassen Lappen auf die. Und das ist jetzt unsere Fernsehunterhaltung, indem wir Leute, die sozial auffällig sind, die Probleme irgendwie nicht gelernt haben zu lösen, den geben wir jetzt noch so ein bisschen Brandbeschleuniger, ein bisschen Feuerwasser noch in den Konflikt hinein. Dann bricht da so ein Junkie-Streit aus und an dem unterhalten wir uns dann. Und nebenbei gucken die anderen stellvertretend für uns ein bisschen erschrocken und sagen, was ist denn hier los? Als wäre das nicht praktisch am Reißbrett alles entstanden.
Ich fand's auch so schlimm, dass ich da auch die zweite Folge dann nochmal geguckt habe. Nur um mich nochmal zu vergewissern, wie schlimm das alles ist.
Also es ist doch ein, also ich meine das ganz ernst. Ich gucke das nicht mehr. Ich finde das so überhaupt nicht lustig.
Eine Sache dazu noch. Ich finde, wo so ein bisschen der Punkt übertrieben ist, man kann sich die Frage stellen, muss man offensichtlich labilen Leuten, und da muss man jetzt nicht irgendwie nach einer Woche drauf kommen, dass die ihre Maske fallen lassen, sondern das war ab dem Einzug schon klar, denen halt so viel Alkohol zur Verfügung stellen und auch harten Alkohol.
Ach, die haben auch Drogen genommen, das hat man bloß nicht gesehen. Also jetzt, es ist eine Behauptung, die kann ich nicht beweisen, aber meine Vermutung ist, anhand dessen, was ich da gesehen habe, wirkte es schon so, als wenn da nicht nur Freund Alkohol der einzige Tiger im Tank war.
Das ist alles, das, ja.
Ich finde.
Aber und dann finde ich es halt spätestens in dem Moment, sagen wir auch mal noch, der Jägermeister, der steht da rein zufällig, weil man soll ja genussvoll trinken und so.
Haben die Bauarbeiter stehen
rein gelassen. Zufällig. Aber dann den offensichtlich schwerst besoffenen Andreas Robens, den nochmal in ein Interview-Setting reinzusetzen. Das hat nochmal eine andere Qualität, weil dass die irgendwie so besoffen sind, dass man eigentlich auch in der Produktion würde man sagen, oh, wann ist der Punkt gekommen, weil man die jetzt mal so ein bisschen vor sich selbst schützen muss und so. Und stattdessen den in diese Scheune zu setzen, wo er neben seiner Frau dann sitzt, kann nur noch grunzen und nicht mehr reden, so, und dann aber noch so zu machen, als würden die jetzt interviewt werden, das ist schon eine neue Qualität.
Aber findest du nicht, dass das Verbrechen eigentlich wirklich schon vorher beginnt? Also wir haben ja schon oft erzählt, wie wir Fans von solchen Formaten sind und was wir dem auch abgewinnen können. Und letztendlich kann man es ja so zusammenfassen, da gehen Prominente rein für extrem viel Geld, gemessen an dem Aufwand und der Zeit, den die dann in so ein Projekt verbringen. Und kennen häufig auch schon das Format, wissen, worauf sie sich einlassen und können vorher eine Abwägung machen, ob das Geld mit der Arbeit und der Rufschädigung, die vielleicht einhergeht, in Verbindung steht und eine Entscheidung treffen, da mitzumachen. Und sind dann mal überrascht, mal nicht, was ihnen dann da passiert. In dem Fall, finde ich, ist es so völlig den Bogen überspannt worden, weil hier jemand ist, der, das kann man da aus allen, es wird so nicht gesagt, aber man kann es rauslesen, offenbar alkoholkrank ist, der auch seit Jahrzehnten keinen Alkohol mehr trinkt. Und da, finde ich, hätte man schon eingreifen müssen nach den ersten 3 Gläsern Wein, weil man will doch hier nicht einen eindeutig Kranken sehen, wie der extrem viel trinkt und dann aggressiv wird. Das ist doch kein kein Ursprung von Unterhaltung. Das ist doch nicht ein Konflikt, wie man den als Reality-Fan gern sieht. Man sieht doch gerne zwischenmenschliche Konflikte, wie Leute irgendwie, weil sie sich nicht gut miteinander verhalten können.
Selbstüberschätzung.
Selbstüberschätzung, Eitelkeit aufeinander trifft oder bröckelt oder
Neid.
Neid, all diese Dinge will man sehen. Man will nicht sehen, wie jemand, der schwer alkoholkrank ist, wieder zu seiner Droge findet und es dann verlaufen, der wirklich einfach nur unglücklich ist. Das will man nicht sehen. Und das trifft auf den Andreas genauso zu wie auf diesen Kubilai, der, so wenn man die Folge sieht, irgendwie schon 4 Bier braucht morgens vorm Frühstück. Das ist nichts, worüber ich mich freuen kann. Es macht keinen Spaß, sich das anzugucken. Es ist ja völlig klar, dass das eskaliert. Wo ist da der,
mit
wo
deinem, ist da der mit, Spaß? Als ich am Anfang gesagt habe, willst du mal über deine Assis reden, meinte ich auch nicht die Bewohner.
Nee, ja. Aber ich habe dann die zweite Folge, du hast auch geguckt, ja. Jakob. Ja. Und man muss sagen, es ist wieder normaler geworden.
Ja.
Und das hat auch so den Effekt, also das ist ja kein Spoiler mehr, weil die Folgen liefen, können wir uns ja einigen. Gestern Abend lief die letzte die zweite Folge, sollte jeder im Bild sein und alle anderen haben Pech gehabt. Es ist ja Georgina und ihr Mann sind rausgeschmissen, rausgegangen worden, man weiß es nicht genau. Und daraufhin hat sich die Situation so normalisiert. Man hat eigentlich die ganze Folge damit verbracht, zu reden darüber, wie schlimm dieser Abend war, der die erste Folge abgebildet hat. Und da war natürlich das i-Tüpfelchen, dass dieser Bachelor ins Gesicht gespuckt bekam.
Ja, vom Mann von Georgina, ja.
Genau. Und da kommen wieder so schöne, das mag ich wieder am Trash-TV, wie er sich demaskiert. Weil er ist jetzt der Bespuckte. Das ist so in einer Reihe wie Jesus, ne? Also dem ging es auch nicht viel schlechter.
Ja.
Und gleichzeitig ist er so wahnsinnig stolz darauf, wie dass erwachsen er das aufgelöst, dass er eben nicht auf die Schnauze gehauen hat.
Ja.
Das erwähnt er, damit es auch jeder mitkriegt.
Ja.
Erwähnt er das in der ganzen Folge 10-mal, wie erwachsen und gut er sich da verhalten hat. Und er hat auch so vollkommen Oberwasser. Er fühlt sich auf einmal wie so der Anführer. Er ist der Bespuckte. Und der Bespuckte wird jetzt auch intrigant und so. Und denkt halt, er ist der einzige Vernünftige hier unter den ganzen Assis und lässt das jetzt raushängen und kann es leider nicht so verheimlichen, wie man es müsste, damit man sympathisch wirkt.
Ja.
Und deswegen prophezei ich, dass er als meistgehasster Mann aus diesem Sommerhaus am Ende geht.
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Also da findet das so mal zu alter Stärke zurück. Die Frage ist nur, kann man das noch isoliert betrachten, weil Andreas Robens ist ja nach wie vor drin, auch in Folge 2. Und das ist ja irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann das nach wie vor nicht weiter genießen, weil das ist einfach ein armes Schwein.
Lass, das doch, wird mal, nicht abgefilmt. Lass doch mal gar nicht über das arme Schwein reden. Lass mal darüber reden, wo das Sommerhaus wieder seine Stärken hatte. Das war nämlich, es war am Ende, mussten die sich ja immer sagen, wer sich rauswählt.
Ja.
Und da haben die sich wieder die ganzen Frechheiten an den Kopf geschmissen, haben sich gesagt, warum sie sich nicht leiden können und warum der und der raus mit. Und dann macht das Sommerhaus als Einzige, machen die das richtig. Die sagen danach, nachdem das alles passiert ist, nachdem die sich da die Sachen die wahrheiten, erst wird da mal geguckt, wie die so reagieren und wie die sich da die Sachen an den Kopf werfen. Und danach kommt ein Brief rein und heißt, heute fliegt keiner raus, weil Georgina ja ausgezogen ist. Und jeder andere, hier Big Brother und Dschungelcamp und, die hätten da am Anfang gesagt, Bewohner, diese Woche werdet ihr nicht nominiert.
Ja.
Blöd.
Ja.
Nee, das ist der einzige richtige Weg, wie man es machen muss. Die schreien sich da an, werfen sich die Sachen an den Kopf. Es wird ganz viel gesät für die nächsten Folgen an Zwietracht. Und dann sagt man, Leute, diese Woche fliegt keiner raus. Und der Andreas Robens, der wurde von allen rausgewählt und hat sich das alles angehört, warum er ein Scheißtyp ist. So. Und dann bleibt er aber leider drin. Das ist ja dumm gelaufen, ne? Aber das mag ich dann wieder. Da ist wieder, das ist wieder mein Sommerhaus.
Ja, das, also.
Und zu allem Übel zieht dann nächste Woche noch die Frau raus, die der Bachelor, glaube ich, als zweite oder dritte damals in seiner Staffel rausgewählt hat und mit der er wohl auch geschlafen hat.
Mhm.
Und die trifft dann auf die neue Freundin.
Na ja, wünsche ich euch viel Freude.
Das ist ich muss noch überlegen, ob ich so bis weiter.
Vor euch ist ja auch schön, wenn ihr so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels von so einer Woche habt, wo dann ist wieder was los.
Darf ich hier weiter davon erzählen vom Sommerhaus?
No, ich weiß nicht. Kannst du nicht einen eigenen Podcast machen? Das kostet doch nichts.
Nee.
Du kannst doch wirklich, Christian, kannst du ihm nicht hier so ein Mikrofon irgendwie nach Hause bringen, dass er dann sich da seinen Müll da von der Seele reden
Jakob,
kann?
Jakob, wo ist deine Begeisterung, ey?
Naja, meine Begeisterung ist wirklich ein bisschen gedämpft einfach durch diese erste Folge. Also Klaas, du hast es eigentlich ganz toll gesagt. Du hast zu mir gesagt, du müsstest richtig böse auf diese Leute sein, die so eine Sendung produzieren, weil die haben dir dein Sommerhaus kaputt gemacht. Und da ist was dran an dieser These. Mit dieser Grenzüberschreitung ist meine große Freude am Sommerhaus massiv gedämpft.
Tja, das ist die Jungfräulichkeit an so kleinen, ja, lustigen Konflikten wie eine stinkende Jacke, ja, von René Weller. Tja, egal, da kann ich, also auch da braucht es bei mir Geduld, um dass ich mir René Weller jede Woche Mittwoch anguckt, wie seine Jacke stinkt. Also da so viel Zeit, ja, die muss man sich auch nehmen. War ich auch nicht immer bereit
für. Das ist das Erwachsenste, was du hier gesagt, ja, hast.
Stimmt.
Das ist so erwachsen.
Ja, stimmt,
das ist
nicht
so unfassbar erwachsen.
Ja. Stimmt nicht.
Mir ist meine Zeit zu schade.
Ja, ja.
Da kann ich lieber
joggen gehen. Das hat auch keinen Fernseher mehr.
Ja,
guckt den ganzen Krempel nicht mehr.
Er ist auch da schon beyond. Ja, ja. Er hat noch einen Fernseher, aber guckt den ganzen Krempel.
Ja, ja, ich lass mich von euch Arschlöcher nicht in die
Ecke. Wenn ich mal eine halbe Stunde habe, gucke ich mal Netflix.
Ja. Ja, er hat immer, so viel zu tun, das schafft er gar nicht mehr.
Ich hab da auch nicht rum. Und mit eurem Assi-Kram, nun lasst mich mal in Ruhe.
Also, ganz ehrlich,
da habt ihr Titelthesen Temperamente gesehen letzte Woche mit Max Mohr, der vorher Dieter hieß?
Das habe ich dir erzählt.
Ja.
Ja, also.
Max Mohr hieß früher Dieter?
Ja, habe ich doch hier im Podcast schon mal erzählt, dass er dann irgendwann morgens aufgewacht ist und gedacht hat, er muss jetzt mal Max heißen. Ja, auch eine witzige Idee. So, ja, also in dieser Ecke lasse ich mich nicht stellen, so von euch, dass ich jetzt hier der vermeintlich schlaue Typ bin, aber ihr tut auch wirklich so, das ist wirklich so ein abgeschlossenes Ding, ihr findet es überheblich oder so, oder ich bin hier so der Schlaue.
Jetzt hör auf zu provozieren, das ist auch überheblich, dieses so, ihr guckt da euren Müll, es ist, das tut, nein, mir da nur leid,
du kommst aus der Kloake,
wieder so ein paar Assis vorgeführt, da kann ich keinen Spaß haben, wieder so ein paar Arme, die gar nicht wissen, wie die da vorgeführt werden, dann wird das noch so zugespitzt geschnitten, da habe ich keine Freude.
Hab ich nie gesagt. Die Welt ab November auf ProSieben, 20.15 Uhr mit den Promis.
Alles komplettes Framing von zwei Schwachköpfen, in deren kleiner Welt ich wohl der Schlaue bin, weil ich nicht die Scheiße.
Nein, der Heuchlerische.
Du bist
nicht schlau. Wie kann man das denn? Wie egozentrisch kann man sein, dass man das denkt? Man wäre jetzt als schlau betitelt worden.
Wie Gott bist du?
Du bist wie Gott, Pharisäer.
Ganz ehrlich, ihr merkt nichts mehr. Ihr seid so gefangen in eurer Scheißwelt, mit wo es Sommerhaus der Stars, das Bernsteinzimmer ist. Und wenn da einer in die Ecke pisst, dann gibt's aber richtig Ärger. Ne? Ja, ja. Viel Spaß, Bon Voyage. Da setze ich mich wo mal hin mit meinen feinen Büchern in meinen Ohrensessel, ja? Und mache mir vielleicht noch einen Tee und esse.
Ja, und Schmidti und ich gucken nach Promi-Boxen, wie die sich auf die Schnauze hauen.
Mit Elena Miras.
So.
Und ich
ohne zweite Ebene. Da gibt's aufs Fressbrett für 10.000 Euro. Das gucken wir dann.
Und ich esse ein After Eight in der Zeit.
Du Student.
Ja. Vier Auge.
So. Das war's jetzt mal für die Woche.
Boah, ja, das mit wirklich, das hätte man sich spankeln hier das Ende, Leute.
Ja.
In dem Moment, wo ich gesagt habe, wo ich hier mal die Tür so einen Spalt aufgemacht habe, machst du die Tür so einen Spalt auf Richtung Sommerhaus, da kommt der da, reißt mit seinen Händen die Tür auf, holt noch seine 10 Freunde rein, trampelt auf dem Sofa rum, schmiert Scheiße an die Wand und schlägt die Fenster ein und sagt danach, so fertig, meine Geschichte ist vorbei.
Es ist so absurd, dass du dich gerade so, du bist ja so förmlich explodiert, weil du dich in die Ecke gedrängt gefühlt hast.
Ich bin explodiert.
Der seit 40 Folgen mich immer jede Woche in eine neue Ecke drängt, ne?
Also ganz das Schöne ist jetzt mal, dass deine Technik, die ja immer ist,
was für Technik?
Die du immer, okay, in deinem ganzen Leben schon benutzt, ist, die Tatsachen, die manchmal erst vor wenigen Minuten stattgefunden haben, einfach komplett anders wiedergeben, damit du recht hast. Das Schöne bei diesem Podcast ist, spur mal 5 Minuten zurück und dann sag mal, wer ausgerastet ist hier. Pharisäer. Tschüss, meine Damen und Herren. Ich werde Sie vermissen. Ich bin jetzt wieder alleine mit denen und freue mich aber nächste Woche wieder auf eine neue Folge Baywatch Berlin, wenn sie mir wieder zur Seite stehen und mir praktisch als stummer Zeuge der Tatsachen zur Seite stehen und mir helfen, hier mein Leben zu gestalten, trotz ja dem, was die Katze hier ins Haus getragen hat oder Jakob und Schmidti, wie auch immer man sie nennen mag. Das war Baywatch Berlin. Tschüss, schöne Woche. Ihr Klaas Häufer-Umlauf aus dem Fernsehen.
Alles Liebe, alles Gute.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.